Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 7. Juli 2014 zum Thema Welche Zukunft hat die Stadt? Notwendigkeiten und Hindernisse einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Zu Gast ist Reinhard Seiß, Gastgeber ist Wolfgang Modera.
Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf Sie herzlich willkommen heißen zum heutigen Abend im Kepler Salon. Neben mir sitzt Dr. Reinhard Seiß, ein Raumplaner, Filmemacher und Fachpublizist, den ich sehr herzlich begrüße und ihm danke, dass er heute zu uns gekommen ist. Dr. Seiß ist ein Mann, der für Furore gesorgt hat, insbesondere mit einem, also vieles publiziert, aber ein Besuch hat besonders eingeschlagen mit dem Titel Wer baut Wien? Und das war tatsächlich, glaube ich, ein furoremachendes Buch auch deshalb, weil der Dr. Seiß damals in diesem Werk auch Mechanismen angesprochen hat, die in der gesamten Architektur, aber auch in der gesamten Stadtplanung in Wien einfach zentrale Akteure, vielleicht auch in der einen oder anderen Form unter Anführungszeichen angegriffen hat. Also er hat sich damals tatsächlich auch als ein außerordentlich engagierter und sehr kritischer Geist geoutet mit diesem Werk. Und der Hinweis darauf, dass dieses Buch, glaube ich, immer noch verfügbar ist, zeigt auch, dass die dargestellten Inhalte so falsch nicht sein könnten, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon längst aus dem Verkehr gezogen. Das ist das eine, was ich Ihnen ans Herz legen möchte, wenn ich den Dr. Seiß vorstellen darf. Und das zweite ist, er ist darüber hinaus auch ein Filmemacher, der letztens eine große Dokumentation gemacht hat unter dem Titel Häuser für Menschen, wo es um die Frage geht, was ist eigentlich das Menschliche an der Architektur? Welche Architekten beschäftigen sich mit diesen Fragestellungen ganz besonders? Und dieser Film wurde vor einigen Monaten, nämlich im März, auch im Movimento präsentiert, auch in Wien im Gartenbaukino. Und es ist, glaube ich, wirklich eine außerordentlich geglückte Dokumentation, von der wir annehmen dürfen, dass sie auch im ORF präsentiert wird. Also das wären für mich blitzlichtartig zwei Charakteristika, die den Dr. Seiß auszeichnen, soeben in seinen Sommer, im Sommerdomizil am Attersee, hat er mir gerade gesagt, arbeitet er am nächsten Werk zum Architekten Harry Glück, wo es auch wieder um die Frage der Einordnung, Einschätzung dieses Architekten geht, der durchaus auch eine sehr menschenbezogene Architektur realisiert hat. Heute wollen wir uns aber nicht nur mit Architektur, sondern mit Stadtplanung insgesamt beschäftigen. Dr. Seiß hat für den heutigen Abend den Titel gewählt, Welche Zukunft hat die Stadt? Notwendigkeiten und Hindernisse einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Und ich glaube, der Titel zeigt selbst schon, dass die Stadt eine Zukunft hat. Die Frage ist eben nur welche. Und ich möchte einleitend die Frage stellen, und der Ablauf ist auch heute so wie bei jedem Salon, ungefähr 20 bis 30 Minuten ein Statement von Ihnen, wo Sie auch gerne natürlich mit Foto- und Videomaterial zusätzlich ergänzen können. Und dann werden wir die Fragestellung öffnen, an das Publikum geben und dann hoffentlich einen Dialog und Diskurs führen können. Meine erste Frage, die ich an Sie stellen möchte, welche Zukunft hat die Stadt? Von welcher Stadt sprechen wir? Denn ich denke, es ist erlaubt, diese Frage auch deshalb zu stellen, weil Oberösterreich beherbergt ja die kleinste Stadt Österreichs und das ist Steyrek mit 1500 Einwohnern. Ist das auch eine Stadt, über die wir heute reden, oder müssen wir uns unter Städten, die Sie meinen, etwas anderes vorstellen? Und damit darf ich Sie um Ihr Eröffnungsstatement bitten.
Ja, danke mal für die Einladung und für die nette Vorstellung, Wolfgang Modera. Danke für Ihr Interesse. Steyrek kenne ich zu wenig, um es zu beurteilen, aber wenn Sie sagen, es hat 1500 Einwohner, dann würde ich mal sagen, das ist jetzt nicht die prototypische Stadt, über die wir heute reden. Also ich denke mal, eine gewisse Größe ist schon Voraussetzung auch für ja, so etwas wie Urbanität, für funktionale Vielfalt, für eine auch gesellschaftliche Heterogenität, die eben dann das ausmacht, was eben nicht so die suburbane Einerlei oder so ist, das wir zunehmend beobachten, auch in Oberösterreich. Wie wohl Größe natürlich auch kein Kriterium für städtisches Ambiente oder für städtische Entwicklungen ist, wenn man sich anschaut, Heid ans Felden, auch das nennt sich Stadt, ist aber, finde ich, auch nicht unbedingt das, was wir unter der europäischen Stadt verstehen und auch nicht das, was ich als Zukunftsmodell für unsere Siedlungsentwicklung eigentlich sehe, nämlich eine ja, durchaus dichte, kompakte Stadt mit einer möglichst hohen Funktionsvielfalt, mit einer möglichst hohen Lebensqualität, mit möglichst geringen Notwendigkeiten an Wegen, das sich aus der Durchmischung der Funktionen im Grunde ergibt, Und ja, bei Heid ans Felden und ähnlichen Gebilden haben wir eher das amerikanische Stadtmodell, das ja eine dezidiert andere Philosophie im Hintergrund hat. Das ist eigentlich die autogerechte Stadt. Auf die steuern wir in Österreich zunehmend zu, auch zum Leidwesen der gewachsenen europäischen Städte oder Städte europäischer Prägung. Ja, und im Grunde sind wir da eh schon mitten im Thema drin. Natürlich steirig durch die Nähe zu Linz hat dann vielleicht doch wieder den Anspruch, auch da zumindest ein Stadtteil so eines europäischen Stadtgebildes zu sein.
Ja, ich denke, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen einsteigen, was es konkret bedeuten könnte, wenn Sie sagen, Notwendigkeiten und Hindernisse einer nachhaltigen Stadtentwicklung, so haben Sie jetzt ja unterschieden zwischen der amerikanischen und der europäischen Stadt. Und jetzt würde ich Sie bitten, vielleicht können wir ein bisschen weiter hineinsteigen in das Thema und eben schauen, was bedeutet denn eine nachhaltige Stadtentwicklung? Woran lässt sich die erkennen, dass sie nachhaltig ist? Weil dass sich Städte entwickeln, das ist ja offensichtlich. Aber in welcher Weise lässt sich zum Beispiel das Kriterium der Nachhaltigkeit identifizieren? Und wenn man dann vielleicht von dieser Frage übergeht, wenn ich Sie bitten darf zu schauen, was zeichnet sich denn aufgrund der gesellschaftlichen Struktur, nach der wirtschaftlichen Gegebenheiten in Städten als eine Notwendigkeit ab? Und was steht eigentlich einer nachhaltigen Entwicklung auch vielleicht tatsächlich als Hindernis entgegen, wenn ich Sie bitten dürfte, das jetzt ein bisschen zu vertiefen und abzurunden?
Ja, vielleicht ist es ganz gut, einmal zu definieren, was aus meiner Sicht, und ich habe zuerst schmunzeln müssen, weil Sie gesagt haben, eben hier wird Wissenschaft verhandelt. Die Stadtplanung ist dezidiert keine wissenschaftliche Disziplin. Das ist ein Bündel an unterschiedlichen, zum Teil sich widersprechenden Ideologien oder Auffassungen oder Werthaltungen, aber die richtige Stadtplanung oder die richtige Planungspolitik, die gibt es eigentlich nicht. Also zumindest gibt es keinen Konsens unter den Planern oder Planungswissenschaftlern, was denn das sein soll, quasi so der richtige Weg. Ich habe ihn für mich darin gefunden, eben mit dem Begriff, der für viele schon abgeschmackt klingt, aber ich glaube, er ist relativ zeitlos in seinem Anspruch, nämlich der nachhaltigen Stadtentwicklung. Und somit sind wir schon bei ein paar Definitionskriterien, die für mich eigentlich unumstößlich sind. Nämlich, unsere Siedlungsentwicklung sollte so fortschreiten, dass sie natürlich für die nächsten Generationen immer noch Platz lässt, sich zu entwickeln, immer noch Freiraum lässt, der nicht bebaut ist, immer noch Energieressourcen belässt. Und natürlich das Klima nicht noch weiter erwärmt und überhaupt die Umweltressourcen nicht noch weiter zerstört. Und da ist unsere Siedlungsentwicklung ein massiver Treiber in all diesen Entwicklungen. Und wenn es uns gelingt, ein Siedlungsmodell zu finden und das weiterzuentwickeln, das da schonender ist, das da rücksichtsvoller ist, dann haben wir, finde ich, die ideale Siedlungsform gefunden. Und die ist für mich im Grunde im verdichteten Raum natürlich die mehr oder weniger klassische Stadt, wie wir sie kennen und schätzen. Natürlich im ländlichen Raum sind es andere Siedlungsformen, aber es ist immer die relativ kompakte, relativ durchmischte Siedlungseinheit. Und ohne da jetzt europäisch und amerikanisch ausspielen zu wollen und zu sehr in die Breite zu gehen, schauen wir uns einfach die österreichische Stadt an, wie sie so...
Freilich, ja. Es geht sich sicher so aus, dass sie das problemlos machen können. Also da haben wir einen Schirm und da.
Die österreichischen Städte sind... Ich blätter da ein bisschen zurück. Es sollte nicht das erste Bild sein. Es ist nicht tragisch, aber kann man da nur zurückspringen? Sonst ist es ja nicht tragisch.
Das geht.
Wir sind da ungefähr bei Bild 4. Egal. Es waren die ersten drei Bilder waren schöne Bilder. Von Linz, von Salzburg, von Wien.
Ja, das sieht man
so wie man es kennt, so mit gründerzeitlich, zum Teil vorgründerzeitlich geprägten Struktur, auch mit Bauten der 50er, 60er, 70er Jahre, die im Grunde, würde ich sagen, bis Anfang der 70er Jahre eine relative Kontinuität in der Maßstäblichkeit, in der Dimension, auch in der Nutzungsdurchmischung gehabt hat. Mit Einzug Nona, das ist der wesentliche Änderungsfaktor in unserer Siedlungsentwicklung, mit Einzug der massierten Automobilisierung, hat die Stadt sich natürlich verändert. Und es geht jetzt nicht um Verkehrsplanung oder Verkehrspolitik, sondern bleiben wir bei den Auswirkungen auf die Stadt. Die Stadt hat massiv auch ihren Maßstab verändert in den letzten 30 Jahren. Und die nächsten drei Bilder sind dann Salzburg, Wien und Linz, und da sind wir dabei, das eben das neue Gesicht oder die neuen Bausteine der Stadt zeigt. Es sind sehr großmaßstäbige bauliche Einheiten, es sind in der Regel monofunktionale bauliche Einheiten und es sind Gebäude oder Komplexe, die mit dem Daneben eigentlich wenig zu tun haben, wo es eher ein Nebeneinander als ein sich ergänzendes Miteinander ist, wie das in der ursprünglichen oder in der gewachsenen Stadt ja an sich der Fall ist, dass diese Gebäude alle ein bisschen was miteinander zu tun haben, sowohl städtebaulich als auch funktional. Und in Linz, wie gesagt, zeigt gerade die Entwicklung rund um den Bahnhofsplatz eigentlich sehr deutlich, wo die Entwicklung hingeht. Das Gebäude von der Landesregierung ist so groß, wie würde ich einmal salopp sagen, wie drei Baublöcke in der Linzer Innenstadt und hat natürlich eine ganz andere, nämlich eine viel schlechtere Funktionsvielfalt als drei Blöcke in der Linzer Innenstadt und hat drumherum im öffentlichen Raum natürlich eine ganz andere Aufenthaltsqualität als drei Baublöcke in der Linzer Innenstadt. Dass das jetzt keine geschmäcklerische Frage ist, möchte ich am Beispiel des Finanzministeriums oder Finanzamtsturm zeigen. Das kann einem gefallen oder kann einem nicht gefallen. Faktum ist, wenn man sich anschaut, was bietet denn das Gebäude für die Stadt, und das beginnt einmal in der Erdgeschosszone, nämlich der Schnittstelle zum öffentlichen Raum, dann zeigt das eigentlich eh alles. Es bietet nichts, es bietet eine Abschottung gegenüber dem da draußen. Im Grunde das Gebäude kann man erst durch Überwinden dieser quasi Barriere im ersten Obergeschoss dann nach hinten versetzt betreten. Nach vorne hin schaut es aus wie die Rückseite eines Gebäudes. Es ist eine Art Anlieferungszone. Eigentlich ein Wahnsinn, dass das ein platzbildendes Gebäude, ein öffentliches Gebäude noch dazu am Linzer am Linzer Bahnhofsplatz ist, einem der wesentlichen Plätze einer Stadt. Also ich finde, da sieht man so Details sehr stark, wohin sich unsere Stadt und die Werthaltung der die Stadt bauenden Akteure gewandelt hat. Ja, wie gesagt, das Auto als die Stellschraube in der Siedlungsentwicklung an sich der letzten 3, 4, 5 Jahrzehnte ist auch am Linzer Bahnhofsplatz omnipräsent, hat natürlich auf ursprünglichen oder historischen Bahnhofsplätzen nicht die bedeutende Rolle. Und es sind so Details, die für mich immer augenöffnend sind. Ja? Das ist die Fassade des Bahnhofs, des neuen Linzer Hauptbahnhofs. Wem wäre vor 50, vor 100, vor 200 Jahren eingefallen oder wem, der ein bisschen einen Geschmack hat oder ein bisschen eine Verantwortung hat, würde es einfallen, die Schauseite eines wesentlichen öffentlichen Gebäudes durch die Garage, aber in erster Linie Müllzone, hin zum öffentlichen Raum zu öffnen, ist eigentlich ja ein Ausdruck, genauso wie die Fotos davor, von einer extremen Ignoranz gegenüber der Stadt. Auch das finde ich sehr schön. Ja. Wir bauen Hochhäuser, das ist ein an sich von der Funktion her sehr löblicher Bau, ein Wissenschaftsturm oder ein Wissensturm, aber wir schaffen es nicht, die anderen Funktionen, die die Stadt ausmachen, in diese Gebäude, die wir bauen, zu integrieren. Ich weiß nicht, ob jetzt mittlerweile drin ein Café ist im Wissensturm oder auch nicht, aber Faktum ist, ein wesentlicher Teil der gastronomischen Nachfrage am Linzer Hauptplatz, Hauptbahnhofsplatz, ja, wird abgefangen durch ein Würstelstandl, was an sich nichts Schlechtes ist. Ja? Aber wenn ich mir anschaue, wo das auch möglich wäre zu integrieren, diese Nachfrage, dann ist die Antwort quasi ums Eck zu finden. Und diese Details ziehen sich weiter. Ja? Grünanlage, zumindest nominell, wird aber geprägt durch die Entlüftung in der Tiefgarage, die drunter sind. Ich kenne keinen historischen Garten, wo das der Fall ist. Ja? Öffentlicher Raum. Wir sind hier, jetzt sage ich nicht mehr Hauptplatz, am einen der wichtigsten Plätze von Linz. Und das ist das Stadtbild oder das ist das Straßenbild. Ja? Ohne jetzt permanent Vergangenheit und Gegenwart ausspielen zu wollen und das eine zu glorifizieren und das andere zu verteufeln, trotzdem so als Abgleich noch einmal die Stadt, die wir kennen oder so schätzen, sagen wir mal so, kennen tun wir das andere auch. Bitte? Das war das ist dem geschuldet, richtig. Ich hätte auch ein Bild aus Linz. Ich habe ein paar verloren am Beginn. Tut mir leid. Richtig, Wien-Westbahnhof. Aber im Grunde passt eh wunderbar, weil das ist austauschbar. Das ist kein Hinhaken auf Linz. Es ist überall in Österreich so. Ja, darum auch die Beispiele aus Salzburg, die alle untergegangen sind, leider, aber ist nicht tragisch. Aber es zeigt, es ist überall gleich. Ja, gut, hier haben wir Wien, auch ein wesentlicher Platz vor dem Westbahnhof. Danke für den Hinweis. Und nochmal der Abgleich, so könnte Stadt auch aussehen, so könnte öffentlicher Raum auch aussehen. Ja? Ja, die Durchdringung durch das Auto und die Koppelung aller unserer Wege, aller unserer Funktionen an die Automobilität, natürlich gibt es die Radfahrer und der Anteil da hier, ist wahrscheinlich überbordend groß, aber wir reden von der Masse der Österreicherinnen und Österreicher und da sind wir gemeinsam mit den Italienern das motorisierteste Land Europas. Ja, das sind wir Europameister. Schaffen wir in wenigen Bereichen im Automobilismus haben wir die Nummer 1. Und diese Automobilität, prägt nicht nur die Stadt, wandelt nicht nur die Stadt, sondern, und das ist das Wesentliche der letzten 30, 40 Jahre, trägt die städtischen Funktionen hinaus ins Grüne, ins ehemals Grüne, in die Speckgürtel, ins Umland der Städte. Und sorgt im Grunde dafür, dass immer mehr Funktionen aus den Städten, die ursächlich städtisch sind, ja, jeder, der die Geschichte der Stadt kennt, weiß, die ursächlichste Funktion ist die des Marktes gewesen. Ja. Da sind die Leute aus der Umgebung zusammen und haben da gehandelt und verkauft. Jetzt fahren die Leute außer in die Umgebung und verkaufen und handeln dort. Ja. Und das ist natürlich nur mit so einer Mobilitätsform, die dezidiert nicht nachhaltig ist. Da brauchen wir gar nicht von Stadtnachhaltigkeit reden, da geht es rein um den CO2-Ausstoß dieser Mobilitätsform, ja, die dezidiert nicht zukunftstauglich ist. Und wir lernen nichts daraus. Hier haben wir die Ikone des peripheren Einkaufens, die Shopping City Süd aus dem Jahr 1976. Und 40 Jahre später bauen wir in Gerersdorf, quasi Norden gespiegelt an Wien, das fünftgrößte Einkaufszentrum neu auf die grüne Wiese und rühmen uns, dass es ein ökologisches Einkaufszentrum ist, weil es das größte Holzdach Österreichs hat. Ja. Also da sind wir dann im Bereich der Immobilienpropaganda und der eigentlich blauäugigen Architekturvermittlung und so weiter und so fort. Ja. Also hat auch Preise gekriegt und so, ganz toll. Hat auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestanden, wo Ausgleichsmaßnahmen für zwei Vogelarten getroffen. Also da wird's absurd. Ja. Also ein wesentlicher Punkt, den ich wert finde, dass man immer wieder betont, ist, wir machen unsere Augen zu vor dem, was wir eigentlich wissentlich tun und den Folgen dessen. Ja? Ja, was das für die Stadt heißt, sehen wir, und vor allem, was das für kleinere Städte als die anfangs präsentierten oder nicht präsentierten Städte Wien, Linz, Salzburg bedeutet, nämlich für die Kategorie drunter, Vöcklab noch nicht Steyrek, aber Vöcklabruck und Freistadt und Ried etc. etc. Das sieht man am Beispiel, weil Sie gerade sagen, ich komme vom Attersee, Beispiel Vöcklabruck. Ja. Bezirkshauptstadt, wunderschöner Stadtkern, lebenswerte Stadt an sich, schaut aber nur mehr an Markttagen wirklich aus wie eine Stadt, nämlich ja, das, was man sich halt unter Urbanität vorstellt. Normalerweise an Nichtmarkttagen schaut es so aus. Leerstand allenthalben und nicht nur die vermeintlich schlecht zu vermietenden, nicht mehr zeitgemäßen Erdgeschosslokale, sondern auch neu gebaute, egal ob jetzt schier oder schön, neu gebaute, aber von der Fläche und von der Organisation, von der Logistik her zeitgemäße, aus den 90er Jahren stammende, eigentlich innerstädtische Einkaufszentren, die komplett brach liegen, weil ja mit der grünen Wiese nicht konkurriert werden kann. Das beginnt dabei, dass man drinnen fürs Parken zahlt, draußen nicht. Dass man drinnen sowas wie, egal ob schön oder schier, Architektur hat, die was kostet, und draußen hat man Blechschachteln, die man auf die grüne Wiese kippt. Draußen kostet der Grund wenig, drinnen kostet er viel etc. Sie kennen das. Dass das alles nichts mehr mit, naja, die Leute wollen das und der Markt reguliert sich schon und so weiter zu tun hat, frage jetzt, dass ich nicht immer nur am Thema vorbeirede, was sind die Notwendigkeiten und Hindernisse der nachhaltigen Stadtentwicklung. Eine Notwendigkeit ist, dass, und ich glaube, das kann man einfordern, ohne immer als Bürger zu sagen, ja, die Politiker sollten, dass Politik wieder mehr den Markt, zum Beispiel im Einzelhandel, sich traut zu regulieren. Ja? Markt, und das wissen wir seit der Immobilienkrise und Finanzkrise, Markt reguliert sich nicht selbst. Und schon gar nicht in dem Bereich, wo es um Ressourcen geht, die nicht vermehrbar sind. Ja, wir knappern hier Fläche um Fläche um Fläche an. Markt ist immer dann gut, wenn es darum geht, die Produktion zu erhöhen oder eine größere Vielfalt zu erzeugen oder den Preis zu senken. Ja, der Boden kann nicht vermehrt werden und es gibt auch keinen besseren Boden als den, den wir eh haben. Ja, das heißt, das ist kein Ding, das wir dem Markt überlassen sollten. Wir tun es aber. Und um zu zeigen, wie Markt versagt oder wie Markt zumindest unsere Lebensgrundlagen ruiniert, Vöcklabruck, ein Ortsende Richtung Timmelkamm, Beispiel Hofer, Vögele und so weiter. Gespiegelt an Vöcklabruck, 5 Kilometer auf der anderen Seite, Richtung Regau, Hofer, Vögele und so weiter. Das heißt, Vögele wird nie so viele Schuhe verkaufen in Vöcklabruck und Umgebung, dass sie 2 Läden brauchen. Die machen das darum, weil ein drittes und ein viertes und ein fünftes Gewerbezentrum, heißt so schön, es sind Einzelhandelszentren, eröffnet hat. Und man geht dort auch wieder hin mit einer Schuhschachtel, damit nicht die Konkurrenz hingeht. Ja? Im Krieg heißt das, glaube ich, Strategie der verbrannten Erde. Ja? Im Einzelhandel hat es ähnliche Folgen. Ja? Man vernichtet rein aus kannibalistischem Konkurrenzverhalten die nicht vermehrbare Ressource Boden. Und Planung, Politik tut nichts dagegen. Ja, gehen wir kurz zu der kulturellen Dimension unserer Siedlungsentwicklung. Wir fahren mittlerweile zum Lutz auf ein Schnitzel um 2,50 Euro, wundern uns dann, dass die Gastronomie in den Zentren abstirbt. Wir stellen in unsere Landschaft über 20 Meter hohe rote Stühle und hinterlassen das als eigentlich prägende Merkmale unserer Epoche für nachfolgende Generationen. Ja? In einem Land, in dem zwei Bundesländer Minarette aus Ortsbildschutzgründen verbieten, erlauben wir, dass eine Möbelkette sowas in die Landschaft stellt. Ja? Mittlerweile sind nicht mehr die Stadtplätze oder die Stadtwahrzeichen wie Pöstlingberg und so weiter die Signes unserer Kulturlandschaft, unserer bebauten Landschaft. Nein, es sind eigentlich die Ortsdurchfahrten, Ortsränder, Ortseinfahrten, die im Grunde, ja, da sind wir dann beim amerikanischen Städtebau, so aussehen und eigentlich nicht mehr so. Dass nur der Handel rausgeht, wäre nur das halbe Problem. Mittlerweile sind ja fast alle Funktionen draußen auf der grünen Wiese. Man fährt ins Einkaufszentrum, um sich einen Film anzuschauen, die innerstädtischen Kinos schließen. Man hat hier wieder Vöcklerbruck, Speckgürtel Vöcklerbruck, man hat sogar Ordinationen und Arztpraxen draußen auf der grünen Wiese. Wenn ich mir das Hauptklientel der Ärzte anschaue, eher immobile Menschen mit eher häufiger Frequenz zu Fuß oder wie auch immer zum Arzt zu kommen, könnte das ein Problem werden, vor allem bei unserer alternden Gesellschaft. Ja, und so stehen in den Städten nicht nur mehr die Erdgeschosszonen leer, wo der Handel rausgegangen ist, sondern auch die Obergeschosse mittlerweile, weil auch Büros rausgehen auf die grüne Wiese, weil Ordinationen, Praxen, Kanzleien und so weiter rauswandern. Ja, nur mal kurz wieder zum Abgleich. Aha, das war doch irgendwie das, was wir unter Stadt verstanden haben, und das ist es heute. Stadt, die eben auch so aussehen kann. Und die Frage ist, ist das nicht im Grunde eine ziemliche Verantwortungslosigkeit unserer Gesellschaft, so etwas als alltäglichen Lebensraum zu hinterlassen? Dann nochmal zur baulichen Dimension. Gleich hinterm Hauptplatz von Vöcklerbruck, Spar. Ja, austauschbar, genauso könnte ich Hofer oder Rewe nennen. Schuhschachtel in der Mitte einer städtischen, wertvollen Parzelle. Ausreichend Platz, um die Autos nebeneinander zu stellen. Wer schaut, was dahinter steht? Massenmenschenhaltung auf 10 Geschossen übereinander gestapelt. Kein Freiraum für die Kinder. Also da sieht man schon die Werthaltung, wo wir uns hinbewegt haben. Für die Autos ist genug Platz da, für die Menschen wird es knapp. Dass es auch anders geht, wenn Politik will, und da sind wir wiederum bei den Erfordernissen, natürlich konsequente Planung, konsequentes Einfordern von den Qualitäten, die die Gesellschaft eigentlich haben möchte, von den Funktionen auch, die Gesellschaft braucht in der Stadt. Beispiel Salzburg, Beispiel für eine konsequente Stadtplanung und auch Planungspolitik. Spar hat in Salzburg dieses Modell eingereicht für eine städtische Parzelle. Die Stadtplanung hat gesagt, nein, wir wollen ganz was anderes. Wir möchten, dass ihr nicht in der Mitte der Parzelle baut, sondern Straßenraum bildend an der Kante vorne. Wir möchten, dass ihr keinen einzigen Parkplatz an der Oberfläche habt, sondern alles unter der Erde. Wir möchten nicht, dass ihr eingeschossig baut, sondern 3-4-geschossig. Wir möchten nicht nur Handel, wir möchten mehrere Funktionen dort haben. Und Spar hat gesagt, okay, machen wir. Und verdient auch dort Geld. Man hat dort jetzt Arztpraxen, man sieht das eh. Und dahinter, wo normal die Parkplätze sind, oder da vorne, je nachdem, ist eben nicht Parkfläche, sondern ist eine Reihenhaussiedlung mit gefördertem Wohnbau. Also auch das geht. Und Spar reicht mittlerweile in Salzburg mehrheitlich solche Projekte ein und nicht mehr solche wie hier. Also man sieht, Markt ist nicht nur regulierbar, sondern Markt funktioniert auch unter anderen Bedingungen zum Wohle der Stadt, zum Wohle unserer Gesellschaft. Geld wird immer nur verdient, nur es ist halt so um einiges besser verdient. Es gibt ganze Städte, die diesen Turnaround von der darbenden Stadt, von der sterbenden Stadt, von der verödenden Stadt geschafft haben, zurück zu einer, zu einer vitalen Stadt. Die Stadt Lienz in Osttirol hat genau dieselben Verfallserscheinungen gehabt wie Vöcklerbruck und viele andere Städte in Österreich durch eine konzertierte Zusammenarbeit aller Akteure, von den Händlern, von den Immobilieneigentümern, von Politik und Verwaltung, von den Bürgern in der Altstadt, wurde in einem Partizipationsprozess über 3 Jahre hinweg wurden Strategien ersonnen, wie könnten wir die Altstadt wieder auf Vordermann bringen. Es wurde investiert, natürlich, und es wurde natürlich am Stadtrand gesagt, stopp, nichts Neues. Ja? Das jetzt im Detail zu behandeln, würde den Rahmen völlig sprengen. Ich erlaube mir weiterzugehen, nur es ist möglich, das möchte ich damit zeigen, die Entwicklung auch wieder in die andere Richtung gehen zu lassen. Randwanderung heißt nicht nur Randwanderung des Handels, heißt auch Randwanderung der Arbeit. Auch das war ursprünglich eine sehr städtische Funktion, Stadt als Ort der Arbeitsteilung. Mittlerweile haben wir die Arbeitsauslagerung an Autobahnabfahrten. Da werden zum Teil städtisch ausschauende Strukturen geschaffen, aber im Grunde sind es monofunktionale Büro-Cities, die nach 17 Uhr so gar nichts an Urbanität entfachen. Und auch in den ländlichen Gebieten ist es so, dass Arbeit im Gewerbegebiet mittlerweile stattfindet, am besten neben der Autobahnabfahrt. Wenn mal ein Eisenbahngleis noch vorbeiführt, kratzt das eigentlich die Gewerbetreibenden wenig, es wird trotzdem alles im Grunde über die Straße abgewickelt. Und auch die Frage jetzt nochmal die kulturelle Dimension, was hinterlassen wir an Gewerbe? Nicht nur Gebieten, sondern auch Bauten unserer Nachwelt oder auch was muten wir uns selber zu? Dann ist auch da der Vergleich mit der Geschichte natürlich wieder erschlagend, weil auch so etwas wie Gewerbearchitektur oder Industriearchitektur hat es in diesem Land gegeben und wir wissen alle, was das heute für wertvolle Substanzen sind, für Wohnnutzungen, für kulturelle Nutzungen, für alles Mögliche. Das sind Juwele im Grunde am Immobilienmarkt. Ich glaube nicht, dass ähnlich wie diese Strukturen irgendwann einmal solche Strukturen sich dieser Wertschätzung erfreuen werden und als Kulturzentren oder was auch immer dienen werden. Ja, wenn nicht mehr gearbeitet wird in der Stadt, wenn nicht mehr, ich spitze etwas zu natürlich, wenn nicht mehr gehandelt, eingekauft wird in der Stadt, naja, warum soll man dann noch in der Stadt wohnen? Vor allem, wenn es die Wohnbauträger auch jetzt nicht unbedingt so gut meinen in ihrem Altruismus, sondern halt schauen, möglichst auf möglichst knappem Bauland unter möglichst knappen Kosten möglichst viel Wohnraum zu schaffen. Und nur Wohnraum allein ist halt verdammt wenig. Noch dazu, wenn man eben in der Stadt sozusagen aufeinander pickt und nicht die Vorteile des Wohnens zumindest am Land hat. Architektur ist dann sehr oft eigentlich nur noch Kaschierung der Banalität dahinter. Die Freiraumqualität, die individuelle, ja, ich glaube, man braucht dieses Bild nicht kommentieren. Der Parabolspiegelindex zeigt, die sind eigentlich kaum nutzbar, außer fürs Fernsehen empfangen. Auch so Zynismen sind da drinnen, wo, wir haben ja mit Oskar Modera einen ausgewiesenen Wohnbaupolitik-Experten hier, ich kann eh auf Wien schimpfen, wir sind in Oberösterreich. Die Loggia kann man zum vollen Wohnungsquadratmeterpreis verkaufen, richtig, den Balkon nicht. Genau. Was macht Bauträger mit Hilfe des Architekten? Er ummantelt den Balkon, sodass es quasi eine Loggia ist und diese 2,5 oder 1,5 Quadratmeter dann doch zum vollen Preis noch verwertbar sind. Also da sind wir in der Wohnbaurealität Österreichs und im Grunde können wir den Menschen nicht verübeln, dass sie auch randwandern. Nämlich, dass man auch nicht mehr in der Stadt wohnt, sondern auch draußen sich sein Wohnglück sucht. Der Freiraum hier braucht, glaube ich, keines Kommentars. Und wenn er mal halbwegs gestaltet ist, ist er der Nutzung entzogen. Also es gibt die zwei Spielarten, entweder banal oder eben unnutzbar. Oder beides. Ja, wenn man über Wohnbau redet, darf man auch nicht vergessen, es ist nicht nur so, dass vieles von dem, was neu gebaut wird, schlecht ist, sondern dass wir im Grunde mit einer relativen Lässigkeit das, was wir in den 60er, 70er Jahren an schlechten Wohnbau geschaffen haben, nach wie vor unsaniert weiter akzeptieren und weiterhin Menschen drin leben lassen. Beispiel Großfeldsiedlung in Wien findet sich aber in ähnlicher Manier in jeder größeren Stadt Österreichs. Im Grunde könnte man mit diesen Bildern auch eine, ich weiß nicht, Spendenaufrufkampagne eines Kinderhilfswerks aus Rumänien im Grunde bebildern. Ja? Das ist Realität in einem der reichsten Länder der Welt. Freiraumqualität. Interessant dann auch wieder diese Ungleichverteilung. Hier Menschen auf 20 geschossen, dann wieder der Einzelhandel quasi in Western-Manier. Fürs Auto ist auch immer Platz. Und wenn saniert wird, dann ist es sehr oft im Grunde Vollwärmeschutz, Farbe drüber, fertig. Ja, dass man irgendwas an der Substanz verbessert, ist eigentlich ganz selten der Fall. Wie gesagt, es ist kein Wunder, dass 80% der Österreicher angesichts solcher städtischer Wohnrealitäten ihr Wohnglück in dieser Form sehen. In einem Nebeneinander von individuellen, naja, nicht optimieren und nicht maximieren, aber suboptimieren von Wohnwünschen und ihrer Erfüllung, jedem sein Swimmingpool, jedem sein kleiner Garten, abgetrennt durch Maschendrahtzaun, dass das eine natürlich autoabhängige Siedlungsstruktur ist, dass das eine Siedlungsstruktur ist, die, das ergeben Studien seit den 60er, 70er Jahren, viel stärker als alle anderen Wohnformen zu Vereinsamung, zu Vereinzelung führen, vor allem dann im Alter, dass das Strukturen sind, die natürlich massiv, da sind wir wieder bei anderen Aspekten der Nachhaltigkeit, volkswirtschaftlich schweineteuer sind, durch die Erschließung mit Straße, Kanal, Wasser und so weiter, das alles wissen wir. Dass das einen enormen Bodenverbrauch nach sich zieht, das wissen wir, aber wir tun es weiter. Wir stützen das auch noch, da sind wir wieder bei den Treibern dieser Siedlungsentwicklung, das stützen wir durch Bauvorschriften, durch Normen etc. etc. Es gibt Gemeinden, die verlangen 2 Stellplätze pro Wohneinheit, manchmal auch ihr Zeichen und dieses Bild, manche auch 3. Ja? Da sind wir weit weg vom Turnaround in unserer automobilen Gesellschaft. ja, die Raumordnung, um gleich vor der eigenen Tür zu kehren, hat ihr Schärflein natürlich ebenso dazu beigetragen. Die fehlende Bodenpolitik in Österreich, die Zersiedlung quasi nahe liegt dadurch, dass wenn irgendjemand mal Grünland im Bauland umgewidmet bekommen hat, eigentlich keiner Verpflichtung unterliegt, das auf den Markt zu bringen, sondern man kann es horten und spekulieren und so weiter. Ja, die Parzellierung, solange in Österreich Gemeinden 900 Quadratmeter Parzellen parzellieren und Bebauungspläne dazu machen, die im Grunde das freistehende Einfamilienhaus mit zwei Garagen einzementieren, solange wird sich nichts ändern an dieser dezidiert nicht nachhaltigen Struktur. Ja, das ist im Grunde das, was wir damit produzieren. Dass es auch anders geht, haben wir genauso genügend Beispiele, auch in Oberösterreich. Beispiel Seewalchen am Attersee, verdichtetes Wohnen, kleine Gärten, die Qualität des Freiraums schöpft sich nicht aus der Größe, sondern eben aus der Qualität und gemeinschaftliche Synergien, die alleine nicht möglich wären. Auch das Fahrrad wird in solchen Bebauungsformen dann wieder zum Verkehrsmittel, zum Tauglichen, die Autoabhängigkeit sinkt. Ja, und ich meine, die Best Practice schlechthin zum Thema verdichtetes Wohnen am Rande der Stadt kennen Sie alle. Das wäre seit über 40 Jahren die Gartenstadt Buchenau. Es ist eigentlich eine Schande, dass dieses Modell in Oberösterreich und auch in anderen Bundesländern Österreichs vielleicht ein Dutzend Mal realisiert wurde und nicht öfter, obwohl die Qualität, und wir haben einen Bewohner auch hier, so ist, dass, glaube ich, niemand dort wegzieht, der dort jemals gewohnt hat. Jeder hat im Grund dort seinen eigenen Garten, aber eben auf einer Parzellengröße, und es ist kaum zu glauben, von 200, 250, maximal 300 Quadratmetern. Also einem Drittel bis zu einem Viertel dessen, was das übliche Einfamilienhaus so verschlingt. Ja, Individualität ist trotz der vermeintlichen Uniformität dieses Städtebaus möglich. Der öffentliche Raum verdient auch diesen Namen, hat eine räumliche Qualität, hat eine funktionale Qualität und auf jeden Fall auch eine soziale Qualität, die in klassischen Einfamilienhausgebieten fehlt. Ein weiteres Beispiel aus Linz, Fritz Matzinger Siedlung Gugelmugel. Auch da, wie gehe ich flächensparend um, aber schaffe trotzdem eine Wohnqualität, die eigentlich über dem des freistehenden Einfamilienhauses nicht auf selber Ebene ist. Vor allem auch wegen dem sozialen Mehrwert. Also Freiräume hat hier jede Wohnung circa 3 unterschiedliche. Dachterrasse hier, Balkon dort, gemeinschaftlicher Garten wieder woanders. Und es gibt niemanden, denke ich mir, der hier wohnt und sich den 800 Quadratmeter Garten ersehnt. Kommunikative Möglichkeiten, nachbarschaftliche Möglichkeiten innerhalb der Siedlung. Ja, ich denke mir, Wohnqualität braucht man nicht beschreiben, die zeigt sich von selbst. Das ist geschummelt, das ist aus einem anderen Matzinger Bau. Aber eben diese Benefits sind individuell nicht leistbar. In der Gemeinschaft dann sehr wohl. Ja, und noch ein städtisches Modell, die Sargfabrik, aber ich glaube, ich muss etwas aufs Tempo schauen. Im Grunde sind das Modelle, die im Grunde in sich schon die Urbanität tragen. Also je weiter draußen, umso weniger. Aber die Sargfabrik in Wien ist im Grunde ein Stadtteilzentrum in sich, das halt so nebenbei auch noch Wohnraum für 100 Familien bietet. Auf engstem Raum, aber eben überall und Dichte sieht man hier, ist kein Widerspruch zur Wohnqualität. Jeder hat seinen kleinen persönlichen Freiraum. Es gibt halböffentliche Freiräume. Kein Weg, keine Erschließung, kein Laubengang ist hier nur Erschließung. Alles ist funktional überlagert. Jeder Laubengang wird auch als Balkon verwendet. Und so weiter und so fort. Also da steckt enorme Qualität drin und es ist eigentlich an jedem Ort, sowohl im Stadtzentrum, im Superbahnen oder auch im ländlichen, nachhaltige Wohnqualität möglich, auch leistbar, wenn man denn will. Ja, bis hin zum Ersatz des Gartens, in der Stadt halt nicht so möglich, am Dach. Eine Sache, die in Österreich viel zu wenig praktiziert wird, aber natürlich ein immenses Potenzial für die städtische Lebensqualität, Wohnqualität hätte. Ja, setzen wir fort bei der Entwicklung der Stadt an sich, weg vom Wohnbau wieder. Diese Maßstäblichkeit, dass ganze Baublöcke mittlerweile durch ein Haus ersetzt werden, das nur einer Funktion dient, die haben wir im noch größeren Maßstab wieder. Wir errichten ganze Quartiere auch in der Stadt, die nur einer Funktion dienen. Beispiel in den 2000er Jahren neu errichtet das Messegelände in Wien, ein mehrere Hektar großer Bereich, der nur der Funktion Messe dient. Das heißt, ein Drittel des Jahres wird dieser Riesenkomplex bespielt, zwei Drittel des Jahres liegt er brach. In bester Lage, man könnte so etwas im 21. Jahrhundert natürlich funktional durchmischen mit anderen Funktionen, aber da ist eben das Denken ja sehr oft an der Grundstücksgrenze oder beim Betreiber und seinem unmittelbaren Nutzen endend. Und keiner übernimmt die Verantwortung für das Ganze, für das Mehr, was Stadt an sich ausmacht. Wichtig ist die Autogerechtigkeit, wir hatten das schon ein paar Mal, und es setzt sich fort. An das Messegelände schließt jetzt der neue WU-Campus an, die Wiener Wirtschaftsuniversität. Wiederum mehrere Hektar groß, nur Funktion Bildung. Wiederum keinerlei Durchmischung. Und daran anschließend der nächste Bürocampus. Also es lässt sich beliebig fortsetzen und auch wieder im Detail immer diese Abschottung nach außen hin. Keine Kommunikation zwischen dem öffentlichen Raum und dem drinnen. Ja, Natur wird hier eher fast karikiert. Es braucht immer schon für einen Baum in dieser Form von Stadt einen Hügel, weil unter der Erdoberfläche ist ja gleich die Tiefgarage, da wächst nichts. Also insofern, das im Grunde hat das sogar Auswirkungen der Autoverkehr auf die Stadtmorphologie. Also wir haben neue Geländemodelle sozusagen in unseren Städten zunehmend. Ja. So landen wir bei einer Stadt, die eigentlich nicht mehr das ist, was wir unter Stadt verstehen. Wir wohnen Drive-in in irgendeinem x-beliebigen Wohnquartier, fahren aus dem Wohnzimmer mit dem Lift in die Tiefgarage, verlassen das Objekt mit dem Auto, fahren auf Straßen, die mit der Stadt nichts mehr zu tun haben, durch Schallschutzwände abgetrennt werden. Das ist nicht irgendeine Autobahn, das ist mitten im 22. Bezirk eine Stadtstraße in Wien. Dahinter sind Wohnbauten. Ja, und quasi klinken uns wieder ein bei unserem Arbeitsplatz, natürlich durch die Tiefgarage und fahren mit dem Lift zum Büroplatz. Wir betreten die Stadt eigentlich gar nicht und so ist es auch eigentlich kaum verwunderlich, dass viele Menschen die Stadt dann auch nicht mehr vermissen und dann freiwillig rausfahren zum Einkaufen oder, ich weiß nicht, ja, die Stadt nicht mehr als Qualität erkennen. So schauen dann unsere Straßenräume aus, Gebäude, die eigentlich gar keinen Eingang mehr brauchen, wenn man eh durch die Tiefgarage hineinkommt. Nochmal zum Vergleich, aha, das war das, was wir eigentlich als Stadt abgespeichert hatten und ganz anders ist. Von der Maßstäblichkeit, hier haben wir Häuser mit einer Breite von ungefähr 24 Metern. Die Dichte ist hier mindestens genauso hoch, aber wir haben eine funktionale Durchmischung schon in der Erdgeschosszone. Das Erdgeschoss ist wahrscheinlich durch drei verschiedene Nutzer genutzt. Im Obergeschoss gibt es dann Arztpraxen oder Kanzleien und drüber dann Wohnungen. Das heißt, man hat eine horizontale und vertikale Durchmischung auf engstem Raum. Und es haben alle Verkehrsteilnehmer, auch die Autos hier Platz. Dieses Monofunktionale, dieses Exklusive fehlt in der eigentlich gewachsenen Stadt komplett. Und ja, das ist die Antithese dazu. Sind wir eigentlich am... Ich zippe jetzt da drüber über Best Practices aus Holland und Dänemark, und nur um zu zeigen, es geht auch anders, und sage gar nichts mehr dazu, so als Ausklang.
Ja, bitte, das wäre schön, weil genau. Sonst sind wir nur beim Befund, was nicht funktioniert.
Genau. Und
vielleicht den einen oder anderen Satz da noch dazu.
Beispiel, Erdgeschosse in Amsterdam, Neubaugebiet, Gehsteigbreiten in Amsterdam, Neubaugebiet. Sowas findet man in ganz Österreich nicht. Ja? Wir haben im Erdgeschoss eher so Tiefgarageneinfahrten, Müllräume, vielleicht ein Geschäft, das da nicht vermietet wird. Warum? Naja, 2,50 Meter Deckenhöhe ist nicht so toll. Ja, man kann es auch anders machen. Hier wohnen die Leute dann sogar im Erdgeschoss. Ja? Und die Gehsteigbreite spricht für sich. Da kriegt man dann auch Radwege unter, die den Namen Radweg verdienen und so weiter und so fort. Also es geht vom Großen bis ins Detail, dass man die Unterschiede wirklich erkennt, wo Qualität und wo Erfolg auch liegt und wo der Misserfolg seine Ursachen hat. Freiraum muss nicht groß sein, privater. Ja? Kann sogar hier dem Wasser abgerungen werden. Hier wird gearbeitet und hier ist auch der öffentliche Raum, der wirklich Lebensqualität hat. Beispiel aus Dänemark, vitale Erdgeschosszonen in Neubauvierteln, aber auch verkehrsfreie Zonen, wiederum private Freiräume und große, das ist alles in einem kapitalistischen Land. Bitte, wir haben hier viergeschossige Gebäude, keine überzüchteten Dichten, große Freiräume, das ist alles leistbar, ja? Also dieses Argument, es rechnet sich sonst nicht, kenne ich eigentlich so in der Form nur aus Österreich, ohne dass es je belegt wurde. Ja? Ja. Stadt heißt, oder Urbanität, wir haben im Vorgespräch gesprochen darüber, was heißt denn Urbanität? Ich denke mir, Urbanität heißt letztendlich städtische Lebensqualität. Ja? Und städtische Lebensqualität ist, wenn man es ernst meint, auch eine nachhaltige Form des Wohnens, des Lebens, des Einkaufens, des Arbeitens. Ja, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen herzlich für diesen erstens umfangreichen inhaltlichen, aber auch von den Bildern her, glaube ich, sehr, sehr eindringlichen Vortrag und Ihr Statement. Ich denke, in Anbetracht der doch jetzt fortgeschrittenen Zeit gibt es wahrscheinlich jetzt die eine oder den anderen, der sich jetzt zu Wort melden möchte und mit Ihnen ein Gespräch zu führen beginnen möchte. Bitte schön. Und dann da. Aber darf ich um ein kurzes Statement bitten?
Bitte?
Kurze Statements bitte.
Breitl Wolfgang, geboren in Wien und bis und 24 Jahre lang dort in verschiedene Schulen gegangen, einschließlich Technischer Universität, auch Raumplanung und Raumordnung ein paar Semester studiert, vielleicht gemeinsam mit Ihnen, wenn Sie zum Beispiel auch die Kollegen Zabrana, Schicker kennen und so weiter. Und das veranlasst mich zunächst zur Frage, sind Sie in der Wiener Stadtplanung in leitender Position tätig oder sind Sie freiberuflicher Stadt- und Regionalplaner? Und dann noch eine weitere Frage. Das sogenannte Rote Wien ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür, dass eine städtische Verwaltung in der Lage ist, für die Bevölkerung, die sie verwaltet, durchaus ansehnliche Wohnanlagen zu errichten und auch verkehrsmäßig aufzuschließen. Man kann nur hoffen, dass sich das fortsetzt angesichts des Zuzuges. Im Raum Linz vermehrt um die Nachbarstädte ist die Neubautätigkeit eher in Händen von Wohnbauvereinigungen und selbst wenn sich diese gemeinnützig nennen, dann sind sie sehr häufig mehr gemein als nützig. Als Negativbeispiel erlaube ich mir hier die durch die Wohnungsfreunde entstandene Wohnbau Oberösterreich zu nennen. Also was sich diese Gesellschaft leistet, das wird mich in nächster Zeit zu gerichtlichen Strafanträgen veranlassen. Lassen wir es dabei gut sein.
Dankeschön.
Also zur ersten Frage, ich bin freiberuflich, ich habe mit der Stadt Wien nichts am Hut. Und das zweite ist, ja, Rotes Wien ist natürlich eine zeitlose Best Practice des sehr sozialen Wohnbaus, auch des eigentlich sehr urbanen Wohnbaus. Und das Augenfällige für mich ist, dass dahinter nicht ein baupolitisches Programm, sondern eigentlich ein sozialpolitisches Programm, wesentlich ist aber ein politisches Programm und eine politische Willensbekundung steckt. Das ist, denke ich mir, auch ein Manko unserer Zeit. Ich habe das angesprochen am Beispiel Einzelhandel, dass Politik eigentlich kaum mehr einen programmatischen oder in die Zukunft gerichteten Willen bekundet. Ja? Im Grunde geht es um das Verwalten von unterschiedlichen Interessen und das ist es im Grunde. Und das ist aber zu wenig.
Noch eine Ergänzung. In Leonins wurde die Immobilienverwaltung städtischer Grundstücke soweit sie nicht im öffentlichen Straßen- oder Wassergut sich befinden, ausgegliedert aus der normalen Gemeindeverwaltung und dafür eine Immobilienentwicklungs-GmbH und Co. KG gegründet und so wird der Sozialismus zum Kapitalismus.
Das ist eine Tendenz, die wir österreichweit beobachten. Es gibt auch schon genügend Beispiele von Gemeinden aus Deutschland zum Beispiel, die jetzt wieder eine Rekommunalisierung ihrer einst ausgelagerten Betriebe und so weiter oder Liegenschaften tätigen. Also ich denke mir, das wird sich irgendwann durchaus als überzogene und nicht sehr fundierte Entscheidung herausstellen, dass sehr vieles auf den Markt geworfen wurde, was eigentlich kommunale Aufgaben umfasst.
Gut, danke. Bitte. Mein Name ist Werner Strieck. Ich denke seit einiger Zeit schon daran, die zuständigen Beamten, Politiker, wen auch immer, die für die Verhältnisse, die wir gesehen haben, verantwortlich sind, wegen schwerer Körperverletzung zu klagen. Weil ich spüre, wenn ich mir das anschauen muss, jedes Mal, wie mein Magengeschwür wächst und wächst. Und glauben Sie mir bitte, ich fahre in Linz Umwege, nur um nicht in der Gegend des Musiktheaters vorbeikommen zu müssen und mir diesen Jammer dort ansehen zu müssen. Ich bin aufgewachsen, meine ersten 10 Lebensjahre in der Gegend der Humboldtstraße. Das war ein funktionierendes Grätzl. Bin dann übersiedelt in den Bereich Wienerstraße, wo ich bis 1971 gewohnt habe. Detto, eine funktionierende Infrastruktur, so wie man sich das vorstellt, bis heute ausschaut, brauche ich niemand mehr zu erklären, das weiß hier jeder. Meine Frage, was kann man denn tun, dass sich da etwas ändert? Und das, was wir da hingerotzt bekommen haben, rundherum, das hält ja jahrzehntelang. Das ist ja nicht so, dass das in 2 Jahren vorbei ist, sondern das haben wir, ja, also ich bin auf mein Lebensende sicher und auch unsere Kinder und Enkelkinder werden das noch sich anschauen müssen. Was machen wir
da? Also im Grunde, um es vereinfacht zu beantworten, in Italien ist in den letzten Jahren der Anteil in den Städten des Autoverkehrs um 30%, das ist unglaublich, um 30% zurückgegangen, ganz einfach deswegen, weil die Italiener mit ihrer eher maroden Wirtschaft und einer etwas stärkeren Auswirkung in der Finanzkrise sich einfach das unnötige Autofahren nicht mehr leisten können. Sprich, auf uns umgelegt, wenn ganz einfach der Benzin teurer wird, nämlich spürbar teurer wird, werden wir nicht mehr wegen jedem Schrauben oder jeder Orange in die Plus City oder wo auch immer hinfahren. Die wird dann wieder in der Humboldtstraße verkauft. Also da bin
ich. Wird er bereits dort verkauft?
Ja, also wie gesagt, ich bin ein dezidierter Freund von Zuwanderung und da haben wir das Glück, dass die Leute, die zu uns zuwandern, so geschäftstüchtig und bereit sind, genau diese Funktionen zu übernehmen. Also in Wien ist in allen attraktiven Gegenden, also für mich attraktiven Gegenden und ähnlich gelagerte Leute, ist der Einzelhandel in der Hand von Zuwanderern und das funktioniert wunderbar. Ja.
Bitte schön.
Also Autoverkehr, muss ich sagen, Linz ist eine sehr autofreundliche Stadt, was mich erschreckt jedes Mal. Salzburg hat es durchgesetzt und was ich sehr schön finde, dass die Innenstadt endlich frei von PKWs sind und Autos. Ja. Also Frühzulieferverkehr ist es sehr schön, dort seit zu schlendern. Es wird auch angenommen. Hier ist es so, dass die Bäume gefällt werden, Grünflächen versiegelt werden und wenn nicht, dann, sage ich mal, bei Wohnhäusern Rollrasen hinkommt. Spielplätze wenig, das, was Sie auch sagen, und Kommunikationsplätze mit Bänken fehlen in Linz. Genau, zukünftige Grünflächen werden versiegelt, zum Beispiel der Park am AKH, der wird jetzt für die Medizinuni versiegelt. Dann Liebigstraße, neues Seniorenheim und das Wohnhaus, sozusagen Studentenwohnhaus Bruckner Uni, da ist auch ein Stück Park versiegelt worden vor kurzem. Es kämpft keiner, es ist keiner da, der sich aufregt, sage ich so aufregt, dass das wirklich publik wird. Ja. Ich muss sagen, bei der Tabakfabrik hätte ich mir auch gewünscht, das, was Sie erzählt haben mit der Sargfabrik, dass Wohnen und Kunst, Kultur und das, was da drin ist, wirklich eine, sage ich, eine Wohnnutzung auch dabei ist. Und dann muss ich sagen, Sie merken ja, dass Sie aus Berlin kommen. Berlin hat ein Baumschutzgesetz und hat nach der Wende sogar dafür gesorgt, dass wirklich alle 2 Meter ein Baum steht. Auch bei den neuen Straßenzügen etc., alles, was also neu rekonstruiert, etabliert wurde. Danke.
Ich kann die Auflistung ihrer Worst Practices aus Linz natürlich nicht beurteilen und nicht kommentieren. Ich sehe die Unterschiede zwischen den österreichischen Städten auch, kann aber auch zum Trost für Linz sagen, auch in Salzburg ist es ein ständiges Ringen und Kämpfen. Die Stadt ist jetzt nicht im Zustand der Erleuchtung verharrt, sondern es gibt aktuell ein großes Garagenprojekt im Mönchsberg und da geht es wieder darum, holen wir den Verkehr rein in die Stadt oder nicht und so weiter. Ich kenne die Stadt in Österreich nicht und ich glaube, das ist auch nicht der Sinn des Ganzen, aber es muss ständig aufs Neue errungen und erstritten werden, Qualität in der Stadtentwicklung, auch in Salzburg. Ja. Und zum Thema Linz, ich kann nur sagen, so von aus der Google Earth Perspektive, die ich eher habe auf Linz, na, übertrieben, aber natürlich ist es im, ich weiß nicht, wie weit das Projekt noch aktuell ist, aber im 21. Jahrhundert und angesichts von verkehrs- und klimapolitischen Sonntagsreden schon ein Wahnsinn, wenn man über einen Westring oder auch nur die Verkümmerung eines solchen Autobahnrings überhaupt noch redet. Ja? Also das ist natürlich ein krasser Anachronismus, glaube ich, relativ ideologiefrei. Also unabhängig von der Ideologie, ein krasser Anachronismus. Ja. Eine wichtige Sache scheint mir auch noch, was Sie gesagt haben, es regt sich keiner auf, es protestiert niemand. Und das ist eine Sache, die natürlich, weil normal rede ich immer 1,5 Stunden und nicht 1,5, aber das Format
ist sehr gut.
Ja. Nein, wie gesagt, ich habe vieles vergessen und das ist wahrscheinlich zum Teil sehr, sehr verkürzt vieles heute gekommen, weil es eben so eine komplexe Sache ist und ich so gern rede. Ja. Aber eines ist untergegangen, natürlich gibt es eine massive gesellschaftliche Verantwortung für all diese Prozesse. Ja. Ich habe ein paar Mal die Politik benannt als die, die eigentlich müssten, aber erstens mal wählen eh wir sie und zweitens braucht es natürlich auch das gesellschaftliche Engagement für mehr Stadtqualität. Und wenn Sie sagen, niemand regt sich auf, dass das oder das aus der Tabakfabrik wird, ja, dann haben wir es auch selber zu verantworten.
Okay, bitteschön.
Mein Name ist Ingo Fellinger. Vorab einmal danke für den kurzweiligen Vortrag. Die Problematik bezüglich der Einkaufszentren am Stadtrand ist ja sehr gut geschildert worden und ist inzwischen anscheinend schon ein gewisser gemeinschaftliches Ansicht, vor allem auch inzwischen von den Politikern, die selber sagen, hallo, das funktioniert nicht, wir töten unsere Innenstadt, wir machen die bringen die Lebendigkeit nicht mehr herein. Und dann heißt, aber was sollte man denn tun? Die gibt's ja schon, die Einkaufszentren jetzt. Da können wir jetzt ja nichts mehr dagegen tun. Jetzt meine Frage dazu, kennen Sie Beispiele, wo zum Beispiel über eine stark erhöhte Grundsteuer diese Riesenflächen für Parkplätze, diese Riesenflächen für diese Einkaufszentren wieder weniger attraktiv gemacht worden sind und somit auf der einen Seite kommt der Geld rein und auf der anderen Seite eben ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass ich da Flächen, so viele landwirtschaftliche Flächen zum Beispiel in Österreich haben wir gar nicht, wir sind da die besten Flächen zu betonieren und versiegeln.
Also ganz, ganz wichtig, was kann man dagegen tun? Zum einen halte ich die meisten politischen Lamentos so auf die Art, ja, wir wissen eh und so weiter, für recht halbherzig, weil es werden nach wie vor neue Einkaufszentren ausgebaut, gewidmet und so weiter und so fort. Also das müsste eigentlich ein viel klareres Stopp eigentlich längst da sein, um das auch für bare Münze nehmen zu können. Das andere ist, ja, es gibt natürlich Möglichkeiten. Eines ist, finde ich, sehr schön, die Grundsteuer. Das wäre in vielen Bereichen ein wunderbares Reglementierungsinstrument, auch zum Beispiel, was die Nachverdichtung von sehr dispersen Siedlungsgebieten betrifft. Es wird immer gesagt, naja, das sind ja Strukturen, da könnte vielleicht nochmal ein zweites Haus und so stehen und dann ist es ein bisschen vernünftiger. Ohne den ökonomischen Druck, und der geht zum Beispiel über die Grundsteuer, wird das nicht funktionieren. Dasselbe ist bei den Einkaufszentren. Grundsteuer ist eine Möglichkeit. In Australien, ist ein bisschen weit weg, aber funktioniert das genauso, gibt es eine Besteuerung, es gibt eine Verpflichtung von Stellplatzabgaben für die Einkaufszentren. Das heißt, auch wenn das privates Eigentum ist, werden die von der öffentlichen Hand verpflichtet, Parkgebühren einzuheben von ihren Kunden und die an die öffentliche Kasse für Maßnahmen im öffentlichen Verkehr und so weiter abzuführen. Das ist so eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja. In Kanton Bern in der Schweiz wird es so gehandhabt, dass man das reglementiert dadurch, dass man sagt, die Autos, die da rausfahren, erzeugen so und so viele Schadstoffe. Wir legen jetzt nicht fest, weil das widerspricht dann oft diesen quasi übergeordneten Gesetzen, ja, von wirtschaftlicher Freiheit und, wenn man da eingreift. Aber man kann sich was einfallen lassen. In Bern hat man es so gemacht, dass man gesagt hat, ihr Einkaufszentren, ihr verursacht so und so viel Autoverkehr, uns ist das ganz egal, wer wo einkauft und wie er dahin fährt, aber wir haben Luftreinhaltegrenzen und wenn die überschritten werden, dann geht das so weit, dass die sogar in die Ladenöffnungszeiten eingreifen, dieser Einkaufszentren, dass die den Autoverkehr beschränken, aber nicht mit dem Argument Raumordnung oder tote Innenstadt, sondern Luftreinhaltung. Also es gibt viele Möglichkeiten, sowohl von der ökologischen als auch von der finanziellen Seite, das zu reglementieren. Man muss es halt tun.
Okay, ja. Bitte. Mein Name ist Keilmeier. Wie Sie gesagt haben, dieses Ausfransen der Städte in den Speckgürtel, nicht? Diese Einzelhäuser, die zur Vereinsamung letztlich führen. Nun, jeder der hier Anwesenden, denke ich, wird dem allen wahrscheinlich zustimmen, dass Sie gesagt haben, einschließlich mir selbst. Aber eine Konsequenz daraus zu ziehen, tut manchmal weh. Und wehtun würde eine ganz wichtige Konsequenz, nämlich die ersatzlose und sofortige Streichung der Wohnbauförderung für Einzelhäuser. Wohnbauförderung für Einzelhäuser fördert eben diesen Speckgürtel und nützt den unteren Einkommensschichten gar nichts. Das wissen wir auch. Also die Wohnbauförderung für Einzelhäuser nützt nur mit den Mittelschichten und es hat also nichts mehr damit zu tun, um soziale Projekte voranzutreiben. Wohnbauförderung müsste also nur mit einem verdichteten Flachbau oder über den mehrgeschossigen Wohnbau gehen. Wir fördern Einzelhäuser immer noch und sehr stark und es gibt keine politische Partei, nicht einmal einen einzelnen Politiker, der
von dem ich jemals gehört hätte, dass er die Wohnbauförderung zumindest reduzieren oder gar abschaffen möchte. Also hier würde es uns, wahrscheinlich vielen von uns auch wehtun, wahrscheinlich, ich bin auch ein Nutznießer dieser Wohnbauförderung gewesen, aber letztlich ist es so, wir müssten die Wohnbauförderung völlig streichen. Und das passiert nicht, ich höre auch nichts davon.
Heute für einen sehr richtigen Punkt. Wie Sie richtig sagen, wer sich ein Haus bauen kann, kann nicht hilfsbedürftig sein. Sonst würde er irgendwo in der Mitte wohnen. Das andere ist, viele dieser Einfamilienhäuser entstehen eh auf sehr günstigem Grund, verglichen mit städtischen Bodenpreisen. Also da hat man quasi den doppelten Benefit. Ich baue irgendwo draußen, wo es günstig ist und kriege nur eine Förderung dazu. Was natürlich eben zweischneidig ist. Zum einen hat man in der Wohnbauförderung sehr wohl erkannt, die Zeichen der Zeit, was zum Beispiel den ganzen Energieverbrauch, Haushaltsenergie, Heizenergie und so weiter betrifft, ob jetzt der Styropormantel das Richtige ist oder falsch ist, sei dahingestellt. Aber man kriegt für ein nicht mehr den Wärmeschutz oder Energieeffizienzkriterien entsprechendes Haus keine Wohnbauförderung mehr. Was die Standortkriterien oder die gesamtenergetische Bilanz betrifft, zum Beispiel dadurch, dass man ein Auto braucht, um überhaupt dorthin zu kommen, da hat die Wohnbauförderung bisher noch überhaupt keine Kriterien erlassen. Das ist ein eklatantes Defizit, gebe ich Ihnen ganz recht. Dass es für mich überraschend sogar in einigen Bundesländern schon diskutiert wird, habe ich vor kurzem aus der Steiermark erfahren. In der Steiermark, das waren Politiker, ich glaube außer dem ÖVP-Politiker, haben alle anderen SPÖ, FPÖ, Grüne und auch KPÖ gesagt, eigentlich sind wir für die Abschaffung der Wohnbauförderung fürs Einfamilienhaus. Also da braucht man nicht in die Schweiz oder nach Australien schauen. Das ist auch in Österreich mittlerweile in manchen politischen Köpfen drin und es wäre sehr sinnvoll. Ja. Und es geht eigentlich darüber hinaus. Im Grunde reden wir dann ja von, also das Idealbild wäre ja eine Kostenwahrheit oder eine Kostengerechtigkeit im Siedlungswesen. Das heißt nicht nur, dass die keine Wohnbauförderung mehr kriegen, sondern dass auch zunehmend mehr die wirklichen Kosten für die technische Infrastruktur auf die Verursacher hin abgewälzt wird. Weil jetzt ist es so, dass der im Ortszentrum, direkt neben der Busstation, sein mehr oder weniger städtisches Häuschen baut, dieselben Infrastrukturkosten zahlt, Gebühren zahlt, wie der in derselben Gemeinde irgendwo im Nirgendwo siedelt. Und das, und auch wiederum das wird verteilt über alle Gemeinden Österreichs. Also da gibt es eine Verwischung eigentlich des Verursacherprinzips und das wäre ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ja.
Bitteschön.
Orlinger, gebürtige Linzerin, bin jetzt seit zwei Jahren wieder zurück, aber habe dazwischen neben Australien auch in Amerika gelebt und fürchte mich ein bisschen vor den Zuständen, die dort sind. Also in Australien habe ich zum Beispiel erlebt, dass Busse teilweise einmal am Tag fahren und nur, wenn mindestens 5 Leute damit fahren wollen. Also kein öffentlicher Verkehr mehr.
Muss man da reservieren vorher oder wie?
Weil eben nur gefahren wird, also es gibt halt eine Station, wenn dort 5 Leute oder mehr sind, dann wird gefahren und sonst nicht. Und dann hat man Pech gehabt. Also ich war zum Beispiel in Sale, das ist 2 Stunden außerhalb von Melbourne. Ja, kommt man nicht weg, dann am nächsten Tag. braucht man eigentlich ein Auto. In Amerika habe ich in New York State gelebt, 2009, 2010. In Binghamton hat 50.000 Einwohner, hatten in den 70er Jahren 3-mal so viele Leute, aber die Fabriken haben zugemacht, dann sind die Leute auch weg, weil es ja kein Sozialsystem gibt, das jetzt irgendwie auffängt. Und mit 50.000 Einwohnern haben sie in der Stadt keinen Supermarkt. Der letzte hat eine Woche, nachdem ich hingezogen bin, zugesperrt und ich habe kein Auto gehabt und ich wusste, die werden nicht länger wie 2 Jahre sein. Und war dann auch auf den Bus angewiesen und bin halt die 3 Meilen gegangen jedes Mal. Aber es wirklich, dass 50.000 Leute keinen Supermarkt haben. Man kann schon zu so einem CVS gehen, das ist wie wenn man bei uns zum DM geht zum Einkaufen. Also man verhungert nicht, aber es ist jetzt nicht so praktisch. Und ich fürchte mich ein bisschen vor den Zuständen. Und meine Frage ist, wird es jetzt so, dass es in Europa immer mehr so wird wie in Amerika? Oder, und das hoffe ich, werden irgendwann die Amerikaner und die Australier draufkommen, dass sie wieder näher zusammenrücken müssen, besonders wenn der Benzin teurer wird, weil dann kann man nicht einfach überall so schnell hinfahren. Und
ich bereue ja schon, dass ich am Anfang das mit einer europäischen und einer amerikanischen Stadt gesagt habe, weil es sich eh verwischt und das nicht so klar ist. Es gibt in den Vereinigten Staaten Städte, die längst im Grunde eine sehr nachhaltige Entwicklung beschreiten. Das beginnt bei New York selbst und Städte wie Portland oder einige Städte in Kalifornien, die eigentlich eine sehr, für amerikanische Verhältnisse zumindest, sehr, sehr ökologische und sehr, sehr urbane Stadtentwicklung betreiben. Und auf der anderen Seite haben wir in Europa natürlich viele Städte, die relativ gedankenlos in die Fläche sich entwickeln, aber auch nicht alle. Ja, es gibt in Italien tolle Beispiele für Städte, die eine sehr nachhaltige Entwicklung beschreiten. Er hat auch in Österreich von dem und von jenem. Also insofern, ich glaube nicht, dass es jetzt den Trend an sich gibt. Ich glaube, dass es ja Städte und Regionen gibt, die, also ich denke mir, in Vorarlberg passiert derzeit sehr, sehr viel Gescheites. Ja. Die entwickeln jetzt Gewerbegebiete, die keine reinen Gewerbegebiete mehr sind, sondern wirklich multifunktionale Siedlungserweiterungen, wo halt gearbeitet, aber auch gewohnt und dies und das gemacht wird und das Ganze nicht mehr von einer Gemeinde entwickelt, sondern von einer ganzen Stadtregion um Feldkirch herum. Ja. Also das sind einfach, oder auch die Stadt Dornbirn macht eine wirklich sehr, sehr kluge, sehr verantwortungsvolle Stadtentwicklungspolitik. Also da gibt es in Österreich alleine schon zahlreiche Beispiele, wo es in die Richtung geht und halt, ja, leider immer noch sehr zahlreiche, wo es in die falsche geht.
Ja, ich würde jetzt gerne darauf was sagen. Es ist so, jeder ist doch dafür selbst verantwortlich, wenn er jetzt hier in Linz wohnt, wen unterstütze ich? Unterstütze ich jetzt die Kleinbetriebe oder unterstütze ich die Supermärkte, also die draußen sind oder die Einkaufszentren? Also ich versuche immer nach Möglichkeit, sage ich, die Kleinbetriebe zu unterstützen. Das fängt beim Elektroladen an, bei anderen Sachen, wo ich sage, okay, es ist nicht teurer, ja, also als wenn ich Saturn oder sonst irgendwo, wo ich sage, es ist mir wichtig, dass ich hinkomme und einen persönlichen Kontakt zu dem Chef oder auch zu den Angestellten habe.
Haben Sie ein Auto?
Nein, habe ich nicht.
Da könnten Sie ja, wenn Sie sagen, es ist nicht teurer, man könnte ja sich den Spaß erlauben und bei jedem Einkauf so quasi ein Zehntausendstel der Autoanschaffungskosten noch dazu zählen, dann ist auf jeden Fall Ihr Modell mindestens genauso günstig. Also Sie ersparen sich eben
Vergleichsrechnung
mehr. Ja, genau. Und jetzt wollte ich nochmal, das fand ich ganz interessant, in den oberösterreichischen Nachrichten stand, also ich hatte eben noch so Märkte oder so auch unterstützen, ja, Südbahnhofmarkt oder so. Der Chef von ETech, ja, der jetzt, sag ich mal, diese andere Computer übernimmt, der hat geschrieben, er hat kein Auto, seine Geschäfte und er hat, weiß jetzt nicht wie viel, aber ich glaube 15 Geschäfte in Österreich, bewältigt er alles mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und da sollten sich andere mal ein Beispiel nehmen, es geht. Weil hier in Linz sagen Politiker, sie brauchen zwei Autos, Dienstwagen mit zwei Chauffeuren, sonst kommen sie nicht ins Mühlviertel. Nur als Beispiel und die müssen wir bezahlen. Danke.
Ja, wollten Sie, also vielleicht darf ich jetzt kurz auf das Letzte und zur Wohnbauförderung, Sie haben ja gelesen, ich bin in meinem Hauptberuf ja Abteilungsleiter Wohnbauförderung, ich möchte jetzt zur Wohnbauförderung nicht generell etwas sagen, nur so viel, der Dr. Seis hat zuerst etwas gesagt, was sicherlich da wesentlich zu bedenken ist, nämlich Politik versteht sich heute zusehends als Management von Interessensausgleich und das bedeutet natürlich, gerade auch wenn es um so grundsätzliche Fragen wie Wohnen geht, dass es logischerweise verschiedenste, durchaus kollidierende Interessensgegensätze gibt. Und es gibt natürlich auch in Oberösterreich und hat auch gegeben Wohnbaulandesräte, die versucht haben, zum Beispiel die Eigenheimförderung kritisch bis sehr kritisch zu reflektieren. Und das ist halt dann im Sinne der Realpolitik. Sie wissen, Gesetze und Verordnungen brauchen halt Mehrheiten in Landtagen und in der Landesregierung. Und da sage ich auch ganz bewusst dazu, Gott sei Dank gibt das als Grundlage fürs Verwaltungshandeln. Jetzt stellen Sie sich vor, ich kann ohne irgendeiner Grundlage mit meinen Kolleginnen und Kollegen entscheiden, wie wir fördern. Das würde nicht besonders witzig sein, weil da kommen wir in die Willkür. Das heißt, das im Klartext, das kann man eigentlich, und das wird natürlich auch diskutiert. Wir haben ja zum Beispiel auch versucht, in Oberösterreich die Sanierungsförderung für Eigenheime in Altbeständen massiv aufzudrucken, damit junge Menschen halt nicht auf der grünen Wiese sich ein Eigenheim bauen, sondern bestehende Eigenheime, und da werden bis 2025 in Oberösterreich allein rund 17.000 Objekte leer stehen, dass man die mit einer entsprechenden Förderung so attraktiv gestaltet, dass die jungen Menschen sagen, da gehe ich lieber in das bestehende, bereits auch erschlossene mit Infrastruktur etc. und renoviere dieses Gebäude. Das haben wir schon bei uns in der Verordnungsrealität umgesetzt. Dennoch ist es eine offene Fragestellung und ich persönlich, es ist ja gesagt worden, ich wohne heute in der Gartenstadt Buchenau und für mich wäre das sowieso das beste Modell für alle, die halt für Eigenheime sich sozusagen, aber dennoch, da gibt es halt andere Entscheidungen. Ich wollte aber noch etwas anderes sagen. Das, was Sie heute gesagt haben, Dr. Seis, hat mich sehr stark erinnert an, und ich habe mir erlaubt, jetzt einfach das nochmal kurz durchzublättern, an das Buch von Mitscherlich, Unwirtlichkeit der Städte. Und er hat damals, also es ist 1965, jetzt wird es bald 40 Jahre aus, dass das erschienen ist, er hat gesagt, oder 50, Entschuldigung, ich bin ja schon wieder großzügig dem Alter gegenüber, die Stadt verliert ihr Herz, weil sie keine Bindung mehr mit den Bewohnern ermöglicht. Ein zweiter Punkt war, die Stadt reglementiert durch Verbote und Einschränkungen. Und das dritte ist, die früher integrierten Lebens- und Arbeitsverhältnisse sind durch funktionale Gliederungen, nämlich Aufteilungen, zerstört worden. Und er sagt, als Ursache dafür sind seiner Meinung nach die Bodenbesitzverhältnisse anzusprechen. 50 Jahre später, wenn man Ihrem Vortrag und Ihren Beispielen gelauscht hat, wird man da kaum eine große Differenz zu dem Befund des Mitscherlichs feststellen. Und jetzt kommt sozusagen meine zuspitzende Frage. Städte waren immer gekennzeichnet auch sehr stark vom Bürger, der sich als handelndes Subjekt verstanden hat. Jetzt gibt es aber dieses Bürgertum in dieser Form vielleicht in den Städten viel zu wenig oder gar nicht mehr und wird durch neue Gruppen in Gesellschaften abgelöst. Und jetzt ist meine Frage an Sie, sehen Sie da ein Momentum, dass vieles, was ja auch in den Wortmeldungen der Damen und Herren ausgedrückt wurde, hier in einer gewissen Weise erst richtig artikuliert werden muss, damit auch Politik wieder beginnt, sich vom Management der Interessensunterschiedlichkeiten zur gestaltenden Primat- oder zielsetzenden Form zu gerieren, oder gibt es aus Ihrer Sicht da wenig Hoffnung? Und in 50 Jahren wird Mitscherlich erst recht wieder recht haben, nur da sind wir dann alle hochgradig neurotisiert, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke mir, auf jeden Fall ist die Basis das, was die Bevölkerung einfordert von der Politik. Wir haben natürlich in Österreich auch, es ist heute das Rote Wien angesprochen worden, auch glückliche Zeitfenster gehabt, wo die Politik von sich aus eben diese progressive, diese eigentlich sehr humanistische Gesinnung gehabt hat und etwas bewegt hat. Ja? Auch gegen Widerstände durchaus auch einer gar nicht so schmalen Bevölkerungsschicht, denen genommen wurde für dieses Programm. Aber prinzipiell, denke ich mir, braucht es die aktive Bevölkerung, die sich so etwas auch erstreitet, die so etwas auch einfordert. Und weil wir das Beispiel Salzburg heute schon gehabt haben, in Salzburg war am Beginn dieser Wandlung zu einer relativ vorbildlichen Stadtplanungspolitik in Österreich vor mittlerweile auch 30 Jahren, war der aktive Bürgerprotest gegen vereinzelte Projekte, gegen das Anknabbern des Grünraums und so weiter und so fort. Also und Salzburg lebt auch nach wie vor eine sehr mündige, sehr selbstbewusste Bürgerschaft. Natürlich gibt es dann immer wieder auch Verirrungen, wo es dann in Richtung eines Partout-Nein gegen alles und so weiter geht. Aber da gibt es eine Diskussionskultur, da gibt es ein Engagement, da gibt es auch Medien, die das kommunizieren, auch ein wesentlicher Punkt. Also meine absolute negative Erfahrung, was politische Kultur in Österreich betrifft, ist nicht etwa Wien, sondern ist Niederösterreich, das wirklich, also man dem Landeshauptmann von Niederösterreich haftet dieses Image ja an, dass er einen relativ absolutistischen Führungsstil hat. Es ist viel schlimmer als das so da geht es Richtung Denkverbot zum Teil, und wenn man sich die Medienlandschaft in Niederösterreich anschaut, dann entspricht das dem auch. Ja? Also das Medien sind ein ganz wesentlicher Punkt und auch um quasi Bürgerwillen zu kommunizieren und Diskurs herzustellen und so weiter. Also es braucht auf jeden Fall, denke ich mir, mehr als nur das Hoffen auf einen Barack Obama in Linz. Ja,
aber jetzt könnte man sozusagen einwenden und sagen, ja, das Problem ist ja, wenn Städte uns Menschen prägen, und das ist ja auch in Ihren Wortmeldungen sehr stark herausgekommen, und gleichzeitig das autonome, mündige Subjekt sozusagen das Einzige ist, das hier Hoffnung in sich birgt, dann könnte das sehr schnell in diese Schleife geraten, dass man sagt, diese Städte, in denen wir leben, können ja eigentlich gar nicht mehr diesen Bürger sozusagen im wohlverstandenen Sinn beheimaten, gebären, der dann in der Lage ist, eben genau dieses zu erreichen, was Sie angesprochen haben.
Das ist ein wichtiger Gedanke. Also ich denke mir, Stadtkultur prägt die gesellschaftliche Verfasstheit und umgekehrt. Und man kann ohne großen Pessimismus schon sagen, dass da Anzeichen einer Abwärtsspirale zu erkennen sind. Ja? Also das Beispiel, was ich gebracht habe in dem kurzen oder in dem längeren Impuls, vom Drive-In-Menschen und seinem Alltag, dass er eben, wie gesagt, im Grunde die Stadt gar nicht mehr betritt, sondern von A nach B eigentlich, ohne aus der Karre auszusteigen, seine Ziele erreicht. Das ist nicht eben angetan, solche Strukturen, um Menschen zu formen, die dann für eine urbane Stadtentwicklung eintreten. Das stimmt so. Ja.
Die Hoffnung, oder sehen Sie das als begründet?
Andererseits, es ist schon so, dass eben, wie gesagt, die Gesellschaft zum Glück eine sehr immer wieder sehr flexible, sehr, sehr auch von anderen Einflüssen befruchtbare und so weiter ist. Und ich merke in Wien zum Beispiel, dass es ein massives Zunehmen dieser zum Teil Romantik, dieser Sehnsucht, dieses Bedürfnisses nach einem ja mehr oder weniger urbanen Leben gibt. Also das hat in einigen wenigen Keimzellen, wo es sehr attraktiv war und wo manche Rahmenbedingungen gepasst haben, so ein bisschen kulturelle Infrastruktur und so weiter bestanden hat, begonnen und weitet sich aber zunehmend aus. Und ein Beispiel für mich, ein sehr schönes, dass der Markt auf das auch reagiert, dass das nicht unbedingt so quasi die romantische Insel der Seligen für einige wenige ist. Der Brunnenmarkt in Wien war eine für Wiener Begriffe fast eine Slum-Gegend. Mhm. Mit sehr, sehr hohem Zuwandereranteil, mit extrem niedrigem Bildungsstatus, mit extrem hoher Arbeitslosigkeit, mit sehr schlechter Wirtschaftsstruktur und so weiter. Und dann kam durch Kunst- und Kulturinitiativen, durch ein Partizipationsprojekt, wo es zuerst einen Bürgerprotest gegen ein Großprojekt gegeben hat und so weiter. Also, das mehrere so Faktoren gegeben, hat sie ja so eine aktive Szene dort entwickelt, die dann einfach innerhalb weniger Jahre für ein tolles Flair dort gesorgt hat. Es hat den Markt gegeben, das ist immer ein guter Nährboden für sowas. Es hat sehr hohe Leerstände gegeben, wo in diesen Leerständen ganz neue Funktionen, auch kulturelle Funktionen eingezogen sind. Mhm. Das war so, man kann eigentlich nicht den Ursprung benennen. Es hat sich halt entwickelt. Und das Interessante ist, kurz darauf ist die Immobilienbranche und ist die Politik darauf aufgesprungen. Man hat dort wieder investiert, man hat an öffentlichen Geldern was reingesteckt, für öffentliche Raumgestaltung und so weiter. Und mittlerweile wirbt man, was vor 10 Jahren eher so quasi ein Schreckenswort war, das Brunnenmarktviertel. Mittlerweile wirbt die Immobilienbranche mit Nähe Brunnenmarktviertel. Also man hat da innerhalb weniger Jahren einen Turnaround geschafft und das Publikum ist nicht mehr das der alleinerziehenden Grünwähler oder der, ich weiß nicht, alternativen Lehrer, sondern das ist eigentlich dürfte das immer genauso wie U-Absolventen und was, also man hat ein sehr durchmischtes Publikum, das genau das wieder attraktiv findet und sich dort wohlfühlt. Also ich glaube schon, dass es so etwas wie eine Renaissance des städtischen Lebens gibt. Und insofern, das ist sozusagen der positive,
die Hoffnung
eben gegenüber dieser Abwärtsspirale.
Genau. Meine, das sehen wir ja in Linz auch. Nehmen Sie das auch wahr, dass in Linz solche Initiativen bereits in der Lage sind, die eine oder andere Entwicklung in eine positive Richtung zu gestalten? Oder ist das etwas, was man wirklich nur erkennen kann, wenn man sehr nahe an Linz dran ist und als Oberösterreicher, der in Wien lebt, so wie Sie, nimmt man das gar nicht mehr so wahr?
Ich habe das Problem, dass ich nervöser bin. Ja, okay, und der Wöser ist im Grunde, sein Verhältnis zum Linz ist, naja, was habe ich in Linz, was ich in Wös nicht habe, ja?
Ein großbürgerliches zum Arbeitermilieu.
Nein, ich muss sagen, ich kenne Linz zum Teil sehr gut in manchen Nischen, aber im Großen und Ganzen zu wenig, dass ich das aus Wien, dass mir das aufgefallen war. Aber ich bin sehr interessiert daran, wenn ich sowas mitkriege.
Ja, weil wir jetzt noch Zeit haben, möchte ich ein bisschen provozieren. Das, was sich in Wien abspielt, im 7. oder Bobostan oder wie man immer das nennen möchte, auch Salzburg, könnte man ja auch sagen, da handelt es sich um Urban Performance. Das heißt, die Stadt selbst agiert als performativer Akt. Wäre ja auch ein Denkzugang, dass das auch der Grund dafür ist, dass gewisse Entwicklungen halt in Salzburg oder auch in Wien dann zugelassen werden, sagen wir es einmal so, mit dem Ziel einfach hier auch sowas wie ein Stadtbranding zu machen, im Wettbewerb der Städte zu konkurrenzieren, weil man sagt, eigentlich ist es ja wichtiger, dass die Touristenmassen durch die Getreidegasse gehen und das sozusagen aus Salzburg mitnehmen und daher wollen wir das jetzt gar nicht mehr zu sehr gestaltet wissen in einer anderen Weise. Und dass es eigentlich ein auch durchaus ökonomisch getriebener Berechnungsvorgang ist, der letztlich die Positivbeispiele, die Sie angeführt haben, vielleicht auch in einer Zeit, in der ja alles sehr stark ökonomisiert wird, eben begründen lässt.
Ich sehe das mit der Performance nicht ganz. Also die Beispiele, die, Sie haben das zum Teil angesprochen, die ich in Wien beobachte, sind alle quasi von unten nach oben entstanden. Es war nirgends so, dass Stadtmarketing oder wer auch immer oder irgendeine Immobilienfirma gesagt hat, wir inszenieren da jetzt Stadt, sondern das ist immer von unten nach oben gewachsen und dann haben sich die halt draufgesetzt, was aber dem Ganzen jetzt keinen unbedingten Abbruch getan hat, sondern das hat es im Grunde dann zum Teil multipliziert, den Effekt. Also ich würde sagen, es ist zum Teil nicht eine Performance von irgendwem gesteuert, sondern eine Inszenierung von Lebensgefühl, seitens derer, die dort wohnen, die dort arbeiten, die dort etwas einfach genießen, aber daran ist auch nichts Schlechtes, also nichts auszusetzen, finde ich, weil auch das Lebensgefühl des im Einfamilienhaus glücklichseins ist eine Inszenierung, inszeniert von ihrer Bausparkasse und von ihrer Fertigteilhausindustrie und so weiter. Hermann Mayer, glücklich im Einfamilienhaus, ist auch Inszenierung. Ja? Also insofern sehe ich da nichts Schlechtes dran. Und ich denke mir, alles, was die Stadt wiederbelebt und was die Erdgeschosszonen revitalisiert, ist per se einmal gut. Weil das sind Strukturen, die zu Fuß und mit dem Rad erreicht werden. Und insofern haben wir von der Ökobilanz alleine schon einmal hergewonnen.
Jetzt weiß ich nicht, hat sich da von Ihnen jemand zu Wort melden wollen, oder? Ja, bitte, da und ja, machen wir zuerst da und dann zu Ihnen, okay? Geht es? Bitte.
Danke. Ihre Analyse ist ja interessant, aber zum Beispiel Ihre, was Sie anbieten, was die Arbeitswelt, das Kombinieren Arbeitswelt und Wohnwelt angeht, finde ich hoffnungslos romantisierend. Weil wenn Sie in der Stadt oder im städtischen Bereich sind und Sie haben einen produzierenden Betrieb neben sich, wie lässt sich das kombinieren? Also diese Romantik des Einzelhandels, das geht ja nur, aber wenn Sie als West sind, dann ist ja das ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja eine Stadt, die eine Nichtstadt ist. Und die Frage wird doch eher sein, wie ich solche bestehenden Strukturen umbaue. Dass ich in die Möglichkeit komme, einen neuen Stadtteil zu entwickeln. Können wir ja hernehmen da im Hafen, wo man einen Posthof da und Hafennutzung und Kulturnutzung und vielleicht sogar Wohnnutzung kombinieren will, wird man sehen, wie gut das geht. Aber ich glaube, wichtiger wird, wie bauen wir unsere bestehenden Strukturen so um, dass sie lebenswert werden. Und da hätte mich Wels interessiert, denn aus dem Stadtplatz, der ja ganz nett ist, gibt es ja nicht viel.
Ich bin mit 18 nicht einmal aus Wels, sondern aus Weißkirchen bei Wels weg und habe mit der Stadt überhaupt nichts am Hut. Ja. Wels ist eine komplett zugrunde gerichtete Stadt, gebe ich Ihnen völlig recht. Ja. Aber abgesehen von Wels, zum Thema Romantisieren, dass man produzierendes Gewerbe jetzt großartig vermengt mit Wohnen und Altenpflege, das habe ich nicht gesagt, bitte. Und wir haben in Österreich die Situation wie in ganz Mitteleuropa, dass das produzierende Gewerbe eklatant wegbricht. Das wird ja immer weniger. Zumindest das, was mit Emissionen und so weiter behaftet ist. Gut, da ist Linz ein eher untypisches Beispiel. Aber prinzipiell, wenn Sie anschauen, der Anteil des Dienstleistungssektors oder des gewerblichen Sektors, der nichts mehr mit Lärm und Abgasen zu tun hat, ist ja enorm gestiegen. Und wie gesagt, die Beispiele, die ich gezeigt habe, sind reine Bürocities. Ja, da wird ja nichts, wie gesagt, da gibt es nichts an Emissionen oder sonstigen, gibt es ja keinen Schwerverkehr, der was anliefert. Und diese Strukturen finde ich auf jeden Fall möglich, dass man mit anderen Funktionen durchmischt. Ich habe nicht von Industrie gesprochen oder von irgendwelchen, ja, das ist klar. Aber wie gesagt, was wir beobachten, ist ja eine Ausdehnung vor allem dieser Gewerbegebiete sozusagen, die mit Gewerbe im klassischen Sinn gar nichts mehr zu tun haben. Egal, ob dort jetzt Büro gearbeitet wird oder gehandelt wird. Und diese Strukturen, finde ich, sind auf jeden Fall durchmischbar. Und wenn Sie sagen, eine konkrete, also natürlich habe ich jetzt keine Lösungsvorschläge präsentiert, weil die Zeit immer knapp war, aber eine konkrete Sache ist, ich würde sofort, wenn ich quasi mir das wünschen dürfte vom Christkind, ich würde sofort sämtliche Bauordnungen, sämtliche Flächenwidmungs-, also Raumordnungsgesetze im Grunde ändern, die Einzelhandel in Gewerbegebieten zulassen. Das hat dort nichts verloren. Der Einzelhandel gehört dorthin, wo die Kunden in der Nähe sind und das sind die durchmischten, zum Teil auch die Wohngebiete, aber nicht die Gewerbegebiete. Ein Merkur, ein Hofer, ein Spar im Gewerbegebiet ist eine eklatante Verfehlung. Und das kehrt eigentlich sofort abdraht. Als Beispiel.
Da kommt, glaube ich, thematisch noch eine Nachfrage. Darf ich gerne bitten? Passt, glaube ich, dazu jetzt. Nicht?
Ja, also ich hätte ein ganz positives Beispiel in Graz. Ganz in der Nähe von der Hauptuni gibt es ein Gebäude, da ist ein Café drinnen, Altenheim, also betreutes Wohnen und ein Studentenheim. Das hat damit beworben worden, dass für ruhige Studenten und für laute Pensionisten geeignet ist. Und ich habe das eigentlich recht schön gefunden. Also ich habe das, wie ich studiert habe, auf meinem Weg gehabt und theoretisch wären die Räume getrennt, aber im Leseraum der Studenten findet man genauso die Alten, die Kreuzworträtsel lösen wollen, ohne dass die anderen sie dabei stören. Und also sie haben jetzt keine Beispiele von Graz genannt, aber also
ja, auch eine Stadt, die man präsentieren kann, weil sie viel gute Ja. Genau. Weiteres Beispiel, also wie gesagt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, nur einmal was das betrifft, der Funktionsdurchmischung in Innsbruck, natürlich links und rechts die Berg, wenig Platz. Ja. Die Stadt hat seit langem nach einem Grundstück gesucht, um ein Gymnasium mit ganzen Sport- und Spielanlagen und so weiter zu realisieren. Das Grundstück war nicht zu finden, schrägstrich nicht leistbar. Was hat man gemacht? Es hat einen Stadtteil im Westen gegeben, wo an sich noch ein bisschen ein Handelsangebotsdefizit war. Es hat einen Investor gegeben, der gesagt hat, ich möchte ein Einkaufszentrum machen. Die Stadt Innsbruck hat gesagt, du darfst nur dann, wenn wir auf deinem Dach unser Gymnasium errichten dürfen. Und zwar mit den ganzen Außenanlagen, Freiräumen und so weiter. Funktioniert wunderbar. Also nicht, dass jetzt das für mich das... Bitte? Bitte. Widersprich dich. Weil...
Ein Einkaufszentrum hat eine Halbwertszeit von 20, 30 Jahren. Mhm. Die Schule soll nach 30 Jahren immer noch stehen. Die soll dann nach 100 Jahren noch stehen. Insofern ist es ein ganz schlechtes Beispiel. Es funktioniert nämlich jetzt schon das Einkaufszentrum nicht mehr. Und man weiß nicht, was man mit der Sockelzone tun soll. Und dann sind die Kinder auf einmal über einer leerstehenden Ruine. Weil das, was du vom Vöcklerbruck gezeigt hast, das kann dort auch passieren.
Das stimmt, aber wie gesagt, da ist
das. Man hätte das Gleiche genauso machen können, indem man es vertikal durchmischt, dann wären rechts das Einkaufszentrum gewesen und links die Schule, dann hätte es funktioniert, weil wenn dann das Einkaufszentrum wegkommt, funktioniert die Schule immer noch.
Den Hoffnungsschimmer gibt es aber, da das eine städtisch integrierte Lage ist. Haben wir schon Einkaufszentren gesehen, die einen neuen Nutzer, einen neuen Betreiber und so weiter finden und noch einmal hoch starten. Also ich würde jetzt.
Okay, so bitte.
Herr Dr. Modera.
Danke, kein Doktor.
Also Magister.
Dankeschön für die Promotion. Danke.
Finden Sie es nach Ihrem Hinweis darauf, dass die Politik für einen Interessensausgleich zu sorgen hat, für vertretbar, dass in relativ kurzen Abständen nach Beschluss eines Wohnbauförderungsgesetzes ein Rückzahlungsbegünstigungsgesetz beschlossen worden ist, was jenen, die finanzkräftig genug gewesen sind, die Hälfte der Restschuld erspart hat. Und außerdem war das, was an Restschuld beglichen haben, auch noch steuerbegünstigt. Wo soll da die soziale Gerechtigkeit sein?
Ja. Also, bitte, ich kann Ihnen die Frage gern beantworten. Ich glaube, dann gehen wir zum, also, und ganz einfach beantwortet. Es gibt, es hat einmal 2000 das erste Mal eine begünstigte Rückzahlungsaktion gegeben, das hat sich bezogen.
Nein, schon viel früher.
Nein, 2000 ist die große gewesen, da ist es um 5 Milliarden sozusagen Schilling gegangen. Und da war letztlich die Überlegung die, dass das alle aushaftenden Darlehen sein sollen, die zu dem Zeitpunkt noch aushaften, die waren also 20 Jahre, 25 Jahre, aber auch 10 Jahre und 5 Jahre. Und da gebe ich Ihnen recht, manchmal ist tatsächlich die Frage zu stellen, ob immer wieder in sehr kurzen Abständen Rückzahlungsaktionen angeboten werden sollen, die allerdings nicht steuerbegünstigt sind, sondern da wird einfach ausgerechnet, was ersparen wir uns, wenn wir die Gelder früher reinbekommen. Und das ist eine ganz simple ökonomische Berechnung. Da gibt es also im Grunde genommen nur diesen Abschlag, weil sie halt früher das Geld an uns zurückzahlen, hat budgetäre Ursachen. Und da gebe ich Ihnen recht, es mag durchaus den einen oder anderen Aspekt geben, dass man sagt, nach 3 Jahren kann der bereits seine Rückzahlung in Anspruch nehmen. Hat er denn bereits in dieser Hinsicht sozusagen genug getan? Und da gibt es eine simple Antwort darauf, die lautet, die oberösterreichische Wohnbauförderung, wie jede Wohnbauförderung Österreichs, stimmt auf das aktuelle Einkommen ab, aber nicht auf das Vermögen, das sie besitzen. Wer kann ich dazu nicht sagen? Doch. Da geht es jetzt um die Wohnbeihilfe, das ist wieder etwas anderes und das ist auch nicht ganz so, sondern da gibt es jetzt eine Regelung, die seit einem Jahr gültig ist, wenn man Student ist und keine Einkünfte hat, dann erhält man die halbe Wohnbeihilfe. Hintergrund war damals, dass die Politik gesagt hat, man will sicherstellen, dass nicht jene, die sich eine Wohnung leisten können, aber keine Einkünfte nachweisen können, also aus hinreichend großen Vermögensbeständen sich speisen, dass die Wohnbeihilfenmittel in Anspruch nehmen. Das war damals der Hintergrund. Und es gibt viele Studenten, die in Heimen leben, und es gibt halt auch Studenten, und das ist halt dann das Thema, wo Politik auch einen Schluss ziehen kann und sagen kann, wenn diese oder jene Studenten keine Einkünfte erzielen, aber große Wohnungen, und da geht es oft dann mit 90, 100 Quadratmeter, wo wir halt Wohnbeihilfe leisten sollen, dann kann die Frage aus der Sicht der Politik berechtigt sein, zu sagen, warum ist es möglich, dass jemand ohne Einkommen sich die Wohnung leistet, und da müssen wir im Interesse des sozialen Ausgleichs auf die Mindestpensionisten etc. achten, weil wir auch nicht die Lizenz zu einer unbegrenzten Geldvermehrung haben, und wir geben jetzt über 70 Millionen Euro allein für die Wohnbeihilfe in Oberösterreich aus. Das ist nach Wien der zweithöchste Wert Österreichs. Also das ist einfach das Problem, mit dem halt Politik immer zu tun hat. Und das war eine Entscheidung, die wurde getroffen. Ich kann mich dieser nicht widersetzen. Ich trage sie mit meinen Mitarbeitern mit. Dort wird nur jemand eine Wortmeldung abgeben.
Darf ich vielleicht noch eine provokante Frage stellen? Ich wohne 5 Gehminuten, also nicht 5 Autominuten, sondern 5 Gehminuten vom Linzer Hauptplatz entfernt. Und dort wurden vor kurzem oder vor 2 Jahren neue Gebäude, maximal 4-stöckig, in einer modernen Bauweise errichtet und im Erdgeschoss Geschäftsflächen, die beide von Supermarktketten belegt sind. Die finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger statt. Die Tiefgaragen, die da vorgeschrieben wurden, stehen praktisch leer, und trotz intensiver Werbemaßnahmen sind diese Geschäfte nicht zu füllen. Wir haben alle gute Ideen, und Sie haben wirklich gute Ideen bezüglich der Revitalisierung der Städte genannt. Nur wie können wir diese guten Ideen dem öffentlichen Publikum schmackhaft machen? Und wie können wir das vor allem im Hinblick auf die Preise, auf die Immobilienpreise tun, wenn man bedenkt, dass solche Wohnungen, von denen ich gerade gesprochen habe, nämlich in den Obergeschossen dieser modernen Gebäude, zwischen 3.000 und 4.000 und im Penthouse-Bereich 5.000 Euro pro Quadratmeter ausmachen und daher für den Durchschnittsverdiener gar nicht mehr leistbar sind?
Also ich denke mal, es ist prinzipiell so, dass die verschiedenen Flashlights, die da heute gesagt wurden und präsentiert wurden, für sich genommen alleine überhaupt nie etwas bewirken, sondern es braucht natürlich eine, wenn man einen Entwicklungswandel haben möchte in unserer Siedlungsentwicklung, dann braucht es ein ganzheitliches Angreifen und Verändern und Reformieren aller Bereiche, die maßgeblich sind. Das geht nicht nur um die Raumordnung, es geht nicht nur um die Bauordnung, es geht nicht nur um die Verkehrspolitik, es geht genauso um Finanz- und Steuersachen, Grundsteuer ist schon genannt worden und so weiter und so fort. Also es bräuchte ein Durchleuchten aller maßgeblichen Treiber dieser Entwicklung, die wir da haben, und ein gleichzeitiges Anfassen all dieser Bereiche. Ansonsten macht man halt irgendwo was auf und dann hat man woanders den nicht gewünschten Effekt. Also zuerst einmal, genauso wie in der Medizin, nur der ganzheitliche Ansatz ist der, der zum Ziel führt. Ja? Eine andere Sache, die der Preisentwicklung, also ein zweiter Punkt noch, das mit den Garagen. Die Garagenverordnungen in ganz Österreich zeigen für mich, dass es längst passé ist, dass wir glauben, mit einem Gesetz für ein ganzes Bundesland oder auch nur für eine ganze Stadt, ja, eine richtige Regelung finden zu können. Es ist ein Unterschied, ob ich Objekte in der Linzer Innenstadt baue oder irgendwo am Stadtrand. Ja, da habe ich ganz andere Voraussetzungen fürs Parken, Notwendigkeiten fürs Parken und so weiter und so fort. Da müsste differenziert werden. Also die Bauordnungen, die Garagenverordnungen sind, ja, die Wiener Garagenverordnung ist noch direkt abgeleitet vom Reichsgaragengesetz. Also da sieht man schon, wo das herkommt. Ja. Also längst zu überarbeiten, längst zu diversifizieren. Ja, und die Leistbarkeit, ich denke mal, wir haben beim Bauen selber wird nicht mehr sehr viel einzusparen sein. Es gibt natürlich überzüchtete Normen und das und jenes, aber so, dass man sagen, wow, jetzt wird alles wieder leistbar, das wird es mit einer noch so rigiden Einsparung beim Bauen selber nicht mehr geben. Ja? Die große Spanne, die noch bewältigbar wäre oder wo man eingreifen könnte, ist die des Bodenpreises. Ja? Wir haben in Österreich nach wie vor das System, trotz der Immobilienertragssteuer hin oder her, das sind 25%, das ist eine bessere Mehrwertsteuer, wir haben nach wie vor das Problem, dass die Wertsteigerung durch Umwidmung im Grunde beim Privaten verbleibt. Und das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Ja, weder beim Bauern, der 20 Hektar von Acker im Bauland umgewidmet kriegt, noch im städtischen Bereich, wo eine Parzelle, die, ich weiß nicht, bisher ein dreigeschossiges Haus ermöglicht hat, plötzlich eine Hochhauswidmung bekommt. Da müsste eingegriffen werden und das würde natürlich in vielen Bereichen eine Preissenkung ermöglichen.
Ich komme auf eine der Grauslichkeiten zurück, die mein Magengeschwür fördert und die Sie gezeigt haben, und das ist der Finanzamtsturm am Bahnhof mit dem fehlenden Sockelgeschoss. Jetzt hat dieses Gebäude der Architekt Holzbauer geplant und das ist ja meines Wissens nicht irgendwer, sondern gehört angeblich zu den renommierten österreichischen Architekten. Meine Frage, hat der das so geplant? Wer hat sich das gewünscht? Warum ist das herausgekommen? Wer ist in letzter Konsequenz verantwortlich dafür? Ich höre von Gestaltungsbeirat und Gremien und was der Teufel was. Wo kommt das her? Ich bin bitteschön, ich habe mit der Bauwirtschaft überhaupt nichts zu tun. Ich war Maschinenbauer, bin also kein Baumeister, Architekt und möchte gern wissen, wie in dieser Branche agiert wird.
Also ich kann es nur mit derselben Verwunderung wie Sie attestieren, dass das unglaublich ist. Ein Grund für das, dass so etwas immer wieder zustande kommt, ist vielleicht, dass wir in Österreich immer noch sehr gestaltungsbeiratslastig sind. Und ich denke mir, es kommt in zweiter Linie auf die Gestalter an, weil vor allem die ist zum Teil wirklich Geschmackssache. Man könnte alleine mit funktionalen Qualitätskriterien ein ganz anderes Gebäude quasi erzwingen, als das, was es geworden ist. Im Detail bitte ich aber die hier zuhauf anwesenden Linzer Kenner der Szene und der Hintergründe, diese Frage zu beantworten, weil ich weiß auch nicht, was ihm da eingefallen ist. Ja?
Gibt es da Vermutungen oder valide Aussagen? Na, Vermutungen vielleicht weniger.
Andreas?
Warte, da vielleicht ein Mikrofon, geht es vielleicht noch bitte kurz?
Dazu gibt es eine ganz einfache Aussage. Beim Bauen wird sich immer in die Individualinteressen des Wohnenden oder des Bürobauenden eingemischt. Also wird vorgeschrieben, wie groß ein Badezimmer sein muss, wie groß ein WC sein muss und so weiter. Aber um den öffentlichen Raum, eigentlich die ureigenste Aufgabe der Stadt, um die kümmert sich niemand. Es ist niemandens Anliegen. Und das hat eine ganz lange Tradition. Wir haben die ganze Zeit, seit dem Krieg, immer die Individualinteressen über die öffentlichen, kollektiven Interessen gestellt. Und genau so schaut der Gestaltungsbeirat eben auf Einzelwerke. Der schaut sich an, wie oben das Dach ausschaut, aber er schaut sich nicht an, wie die Sockelzone ausschaut. Positives Gegenbeispiel, wir waren gerade jetzt beim Gestaltungsbeirat und der Gestaltungsbeirat hat uns bestärkt, dass die Sockelzone ein Geschäft haben muss. Also es gibt auch Gegenteile. Da am Bahnhof, ich glaube, da wissen wir, dass das ein totales Gelüste war von Anfang an. Es war schon so, dass der Holzbauer zuerst für den Bahnhof hineingedrängt wurde, dass in unzählige Wettbewerbsverfahren, einfach so lange das Wettbewerbsverfahren wiederholt wurde, bis der Holzbauer gewonnen hat. Und das hat sich halt dann fortgesetzt und ich glaube, man sieht die gleiche Gestaltung, die man beim Bahnhof sieht, sieht man dann halt auch bei dem Finanzamtsgebäude. Und insofern ist das ja ein einheitlicher Stil. Also man kann das ja nicht vorwerfen, dass er da irgendwie Mischmasch ist, sondern es ist einheitlich grausig. Und im Landesdienstleistungszentrum zieht sich das ja fort. Ich meine, die ganze Sockelzone im Landes, also da hat sich niemand in den ganzen Areal, hat sich niemand ums Erdgeschoss gekümmert. Aber ich glaube, das Problem ist auch, bei solchen großen Gebäuden, da ist es halt ganz schwer, für diese Sockelzonen dann eine Nutzung zu finden, weil man immer in so großen Strukturen denkt. Das ist ja das, was du gesagt hast, Reinhard. Und ich glaube, da ist dann der Gestalter, also ich glaube, man kann da nicht die Schuld bei einem Einzelnen suchen. Der Gestaltungsbeirat hat sich beim Bahnhof redlich sehr lange bemüht, zu einer anderen Lösung zu kommen, bis dann die Politik gesagt hat, so, jetzt ist Schluss, jetzt bauen wir den Bahnhof.
Nein, ich hab das die Fokussierung auf die Gestalt an sich gemeint, das Problem. Ja, dass wir nach wie vor städtebauliche Konzepte von Jurien und von politischen Entscheidungsträgern abnicken, rein aufgrund von Renderings im Maßstab 1 zu 2000 oder was auch immer, oder 1 zu 1000 und auf die funktionale, also meistens aus der Vogelperspektive, ganz wichtig für den Bürger dann im Endeffekt, wie schaut es von oben aus? Ja? Also da sind wir einfach nur auf einer sehr bescheidenen Stufe der Beurteilung im Planungsprozess.
Ja, aber das kann ich jetzt gerade bei den Gestaltungsbeiräten sowohl in Salzburg wie auch in Linz.
Salzburg ist eine Ausnahme.
Ja, aber in Linz genauso. Also wird schon auch auf diese Qualität irgendwie Rücksicht genommen. Ich glaube, dass wenn so Projekte wie der Bahnhof, da gibt es ein ganz großes politischen und wirtschaftlichen und was weiß ich was, woher der Druck überall kommt. Also da ist der Gestaltungsbeirat auch, weil es ja nur beratendes Gremium, auf einem zu kurzen Hebel. Also ich glaub nicht, dass es irgendeinen Architekten in dem Gestaltungsbeirat gibt, dem diese Sockellösung dort gefällt.
Möchten Sie noch was dazu sagen? Weil da gibt es eine weitere Wortmeldung und damit wir das überbrücken können. Bitte.
Ja, hallo, Wolfgang Bicher, mein Name, Stadtplanung Wels, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Strategisch günstig gewählt, um 21 Uhr die Wortmeldung.
Also zum ersten möchte ich sagen, tot ist die Stadt nicht, also die 60.000 Einwohner würden sich bedanken, wenn sie das hören.
Ja, vom Zentrum.
Okay, auch das ist nicht tot, auch dort gibt es durchaus gute Ansätze, auch über die Innenstadtagenda, das wieder zu beleben. Also, aber die eigentlich konkrete Frage, weil ich jetzt da einen Gestaltungsbeirat gehört habe, vielleicht ist einfach dieser Beirat auch zu wenig durchmischt. Ich denke, die disziplinäre Durchmischung eines Teams, das Wohnbauprojekte oder insgesamt städtebauliche Projekte beurteilen soll, sollte in keinem Fall alleine von Architekten besetzt sein, sondern zumindest zusätzlich von Freiraumplanern, wenn nicht auch Stadtsoziologen. Und eine ökonomische Betrachtung im Sinne einer volkswirtschaftlichen Betrachtung könnte auch nicht schaden. Das heißt, dieses Gremium, glaube ich, hat verdient, fachlich erweitert zu werden.
Teile hundertprozentig, ja.
Gut. Gibt es noch dringende Wortmeldungen, die sich unbedingt noch äußern müssen? Weil sonst würde ich jetzt auf die Uhr schauen und sagen, 21.03 Uhr, den Gepflogenheiten entsprechend, sind wir damit am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen wirklich großartigen, auch kontroversiellen Überblick. Ich darf Ihnen noch zwei Dinge sagen. Das erste ist, das heutige Treffen wurde natürlich auch wieder aufgenommen, lässt sich auch im Internet nachhören. Das zweite ist, nächste Woche gibt es einen Tagesordnungspunkt, einen Kepler-Salon-Exkursion. Viel Grün im Grau, verborgene Gärten und Höfe im Stadtzentrum. Das bedeutet, passt eigentlich ganz gut zu uns. Allerdings, und das ist jetzt der wichtige Hinweis, ist bereits aufgrund des großen Publikumsinteresses restlos ausgebucht, überbucht. Ja, also bitte nicht mehr anmelden. Wir haben einfach keine Kapazitäten mehr frei. Und dann darf ich Sie noch darauf erinnern, das ist das Sommerprogramm und wir haben heuer erstmals im Sommer, im August, keinen Kepler-Salon am Montag. Der Norbert Travöger, die Martina und alle anderen, die mitwirken, brauchen einmal einige Wochen zum Durchschnaufen. Sie werden genauso wie wahrscheinlich Sie alle auch jetzt die Sommerferien verbringen, die Stadt möglicherweise verlassen. Und meistens ist es ja so, dass uns das, was wir gerade verloren haben, eigentlich besonders wichtig wird. Und so wünsche ich Ihnen auch, dass Sie in Ihren Sommerferien, wo immer Sie die dann verbringen, aber vielleicht außerhalb von Städten, das so richtig im Bewusstsein wieder gebracht wird, was eigentlich das Schöne an unserer Stadt Linz ist. Und vielleicht kommen Sie im September wieder, sehen vieles mit dem kritischen Blick, den wir heute gehabt haben, aber auch den einen oder anderen versöhnlichen, wo man sagt, ja, da ist auch manches Hoffnungsbegründete drinnen. Und da lässt es sich durchaus auch im Sinne eines wohlverstandenen Urbanismus leben. Und wir werden sicher die Fragestellung, was heißt Urbanität für Linz, weiter im Kepler-Salon verfolgen. Danke Ihnen, wünsche Ihnen schöne Sommerwochen und Ihnen herzlichen Dank für den heutigen Besuch. Danke. Dankeschön.